Also wir sind natürlich so erfolgreich, weil wir so viel Werbung schalten, weil wir dadurch so sichtbar sind und so bekannt sind. Und wo gehst du hin? Naja, zu dem Anbieter, den du kennst. Ja, genau. Jemand, der dich nicht kennt, kann bei dir nicht Kunde werden. Wir machen zu jedem Zeitpunkt ungefähr 250 Filme gleichzeitig. Also die praktisch parallel gerade in Produktion sind.
Schon crazy.
Ich meine, jeden Tag gewinnen wir Kunden.
So, ja, ist geil.
Wenn ich jetzt nach dem Podcast auf mein Handy gucke, haben wir wahrscheinlich 2 neue Kunden gewonnen. So, und das ist halt jeden Tag. Ja. Wir sind da schon extrem gut darin geworden.
Kinzel Mindset. Dein wöchentlicher Arschtritt.
So, lieber Hörer, wenn du diesen Podcast jetzt anfängst, dann wirst du heute Bescheid von zwei, ich denke, ziemlich verrückten Menschen. Der eine bezeichnet sich selbst so, das bin ich, und den anderen bezeichne ich jetzt auch so, das ist Jonas Eisert. Jonas hat einen Loftfilm gegründet mit ein paar anderen Kollegen zusammen und erzählt auch ein bisschen was über die Geschichte, auch über die Kollegen und warum um alles in der Welt eher Rammböcke irgendwelche Berge hochträgt, obwohl sie da gar nicht gebraucht werden. Warum es völlig bekloppt ist, ihn mit Autos auszuquetschen und warum um alles in der Welt er deswegen auch aus Fliegern springt. Das wirst du heute im Podcast mitbekommen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Für mich war es eine der schönsten Folgen der letzten Monate, vielleicht sogar doch Monate, muss man sagen. Dann möchte ich gar nicht die anderen, die hier im Podcast waren, runterwerten. Ich habe nur beim Austausch mit Jonas immer sehr viel Spaß, weil wir viele Sachen gleich haben und trotzdem so unendlich verschieden sind. Und was das für Sachen sind, das hörst du jetzt. So Jonas, jetzt steigen wir mal hardcore in diesen Podcast ein. Beim letzten Mal hast du mich mit, du warst so gut vorbereitet, als ich in deinem Podcast war, dass ich wirklich teilweise da saß und so, Scheißdreck, was sage ich da jetzt? Ich hatte so eine Situation übrigens diese Woche am Mittwoch, da habe ich einen Lügendetektor-Test gemacht. Mhm. Und das letzte Mal, wo ich mich so kühler war bei dir im Podcast, das war so ein Abgleich, crazy. Nachdem wir heute die gleiche Uhrenmarke im Handgelenk tragen, kann es aber nur gut werden.
Ja, ich habe mir gedacht, wenn ich schon zu Jörg Kinzel komme, dann muss ich auch eine vernünftige Uhr anziehen.
Aber es ist schön, aber es ist sehr, sehr schön.
Finde ich auch.
Liebe ich. Wir sagen, das sind welche Marke, okay, da könnt ihr euch einen Podcast von mir anschauen, dann wisst ihr, welche Marken. Wenn dich jetzt jemand nicht kennen sollte, was ich fast nicht glaube, weil in der Welt, in der du unterwegs bist, bist du eine Legende.
Dankeschön.
Wirklich, ich habe keinen einzigen Kunden, der hier sitzt und sagt, der kennt dich nicht. Also wenn ich sage, so Werbemaßnahmen am besten über Loftfilm, ja, dann sagt jeder, das ist doch dieser Eisert da. Und so, ja, genau, das ist der. Und witzig über auch, egal in welcher Branche, ernsthaft. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, ist aber auch scheißegal, wir reden trotzdem drüber. Nee, wenn du jetzt mal die aktuelle Entwicklung auch in Deutschland so anschaust, und ich würde gerne über dieses Thema reden, weil ich die Woche heute einen Podcast dazu aufgenommen habe. Du als Unternehmer, der sich mit so vielen Menschen beschäftigt, der eine Legende ist in dem, was er tut, in der deutsche Mittelstand ihn kennt. Wie würdest du gerade die Situation in Deutschland einschätzen? Jetzt mal von Unternehmer zu Unternehmer.
Also, es ist immer schwierig, so die Zukunft vorherzusagen. Aber meine persönliche Meinung, ich habe da auch ein ausführliches Video dazu gemacht, ist, das Schlimmste ist noch nicht durchgestanden. Mhm. Und ich glaube, dass viele noch nicht so richtig gemerkt haben, dass die Zeiten vielleicht nicht mehr so rosig sind, wie sie mal waren. Mhm. Man merkt das. In der Industrie ist es schon ein größeres Problem. Also auch so die Kunden, die mit der Industrie arbeiten, da höre ich schon viele Beschwerden. Mhm. Budget sitzt nicht mehr locker, Zahlungsausfälle, Aufträge gehen zurück und so weiter. Und ich glaube, es geht halt oft in der Industrie los. Und da hängen dann die ganzen anderen Branchen mit dran. Weil letztendlich muss man überlegen, was am Ende von jeder Wertschöpfungskette steht, ist immer ein Produkt für den Konsumenten. Ja, alle B2B-Business sind auf die ein oder andere Art Zulieferer dafür, dass am Ende etwas für den Consumer verkauft wird. Ja, sei es jetzt zum Beispiel ein Auto. Ja, da gibt es natürlich auch viele B2B-Unternehmen, die da hinten dranhängen. Aber letztendlich muss am Ende der Consumer was kaufen. Und jedes B2B-Business, wenn man es mal zu Ende denkt, ist letztendlich dafür, dass am Ende ein Konsument was kauft. Das heißt, es fängt im produzierenden Gewerbe an und dann zieht es sich durch bis ganz nach hinten. Ja, und irgendwann sind halt alle Branchen betroffen. Ja, ich glaube auch für Leute, die also wir merken das gerade in HR, wir machen ja auch Filme, um Mitarbeiter zu finden. Wir haben viele Kunden, die auch so HR-Agenturen sind und so weiter. Also der Bedarf geht zurück. Ja, der Markt dreht sich wieder. Es war jetzt lange so, dass die Arbeitgeber um die Mitarbeiter gekämpft haben. Jetzt kommt es langsam wieder. Wir merken es auch bei uns. Die Bewerbungen gehen hoch, ohne dass wir mehr Budget ausgeben. Also ich würde auch Mitarbeitern, die gerade einigermaßen zufrieden sind im Job und einen gut sicheren Job haben, mir gut überlegen, ob jetzt gerade der Zeitpunkt ist, sich neu zu orientieren. Also, genau.
Bin ich 1000% bei dir, wenn die Menschen darüber reden, dass Audi hat heute angekündigt, dass Stellen abgebaut werden, was ja schon bekannt war eigentlich, VW macht's und das ist ja nur die Spitze. Da hängen ja ganz viele Automobilzulieferer, Materialfirmen, Personalfirmen, da hängt ja Managementfirmen, die sich irgendwie von außen mit dazu, das wird ja alles wegrationalisiert dann. Und du hast völlig recht, dass wir kommen wieder zu einem Markt, wo wir als Arbeitgeber wahrscheinlich die Oberhand haben. Ja, das haben auch noch viele nicht registriert. Ich habe letztens mit so einer Personalfirma geredet, von der du gerade gesprochen hast. Ja, so, also genau aus dem Metier kommend. Also, die müssen sich jetzt auch ein bisschen umstellen, auch von der Positionierung weg von ich suche Mitarbeiter für dich hin zu du hast vielleicht die letzten Jahre scheiß Leute eingestellt, weil keine anderen da waren. Ich suche die besseren für dich.
Ja.
Und wenn sie sich da gut positionieren, dann gibt es dann wieder einen Gewinner am Markt. Aber du hast völlig recht. Das, was noch kommt, das liegt noch vor uns. Das ist nicht nur bei uns.
Ja, und ich glaube auch, dass, also für uns ist das nicht so schlecht. Das muss man halt so sagen, weil wo spart man Geld? Bestimmt nicht im Marketing, weil wenn das Geld knapp wird, das ist die eine Sache, die man halt weitermacht, weil man will und muss Kunden finden. Und ich glaube auch ganz viele Unternehmen, die in den letzten Jahren halt kein Problem hatten mit Kundenakquise und ganz viele Leute, die jetzt zu uns kommen, die sagen, ich muss doch nie in meinem Leben Kunden finden. Ich habe immer Netzwerkempfehlungen, Bestandskunden. Jetzt merke ich, es wird eng. Ja, die Auftragsbücher waren früher 2 Jahre in die Zukunft. Jetzt, März 2025, hört es auf.
Ja,
ich brauche jetzt wieder dann neue Aufträge. Und das heißt, jetzt ist der Zeitpunkt, der letzte Zeitpunkt, sich um Marketing zu kümmern, online sichtbar zu werden, sich aktiv darum zu kümmern, dass Kunden reinkommen, weil wenn viel Geld im Markt ist, findet man auch mit mittelmäßigem Marketing hier und da mal einen Kunden.
Ja.
So, dann ist genug für alle da. Aber wenn es knapp wird, ja, wenn halt die Anfragen zurückgehen, wenn das Geld nicht mehr so locker sitzt, dann finden nur noch die Besten, die Sichtbarsten, ja, finden Kunden. Jetzt ist der letzte Zeitpunkt, Gas zu geben, sonst kann es zu spät sein.
Ist so. Also Marketing ist für mich immer so ein Moment, wann gebe ich Marketingbudget aus in überproportionalem Maße, dann, wenn es gut läuft.
Richtig.
So bescheuert, wie es klingt, weil du weißt ja nie, wann schlecht läuft.
Richtig. Und das verstehen viele nicht, weil sie halt denken, ich habe es ja gerade nicht nötig.
Ja.
Aber also ich eine Geschichte, wir haben bei uns jemanden gehabt, einen Arzt, der Orthopäde war oder ist. Und der hat gesagt, er muss sich nie um Marketing kümmern, weil Menschen mit Schmerzen gibt es immer. Ja, seine Praxis ist immer voll, ja, seit Jahren da am gleichen Standort. Und der saß im Ahrtal und dann ist ja vor einigen Jahren da diese große Flut gekommen und die hat seine komplette Praxis weggespült und dann musste er 6 Monate lang zumachen und alles renovieren. Aber seine Patienten, die hatten trotzdem Schmerzen, die haben sich dann halt einen anderen gesucht. Und als er wieder aufgemacht hat, hat er zum ersten Mal in seinem Leben gesagt, ich muss jetzt dringend Marketing machen, ich muss meine Mitarbeiter bezahlen und meine Praxis vollbekommen. Aber das ist natürlich genau dann der Zeitpunkt, wo das Geld eh knapp ist, weil er 6 Monate lang seine Praxis zu hatte, alles renovieren musste, ja, und der sich halt nie drum gekümmert hat. Und dann vor der Herausforderung stand, wie kriege ich jetzt schnell in dieser stressigen Situation, wo ich nicht entspannt sein kann, wo ich nicht sagen kann, wir lassen dem ganzen Ding Zeit, bis es richtig gut wird, sondern wir müssen jetzt mit der Brechstange sichtbar werden.
Ja, das ist, ja, also ich glaube, es wird ein sehr interessantes Thema, weil halt auch genau, wenn es sich mit solchen Sachen beschäftigt, ich glaube, dass diese ganzen Coaching-Themen und diese ganzen Menschen, die halt irgendwie in guten Zeiten einfach nur irgendwelche Geschichten erzählt haben, um dann Menschen zu gewinnen, die werden jetzt sehr hart auf die Fresse fliegen, weil die Leute einfach keine Geschichten mehr brauchen, die brauchen jetzt Umsetzung, die brauchen Themen, die auf die Straße gebracht werden und nicht, wie könntest du es vielleicht auf die Straße bringen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass genau solche Zeiten auch schon die meisten Gewinner oder die größten Gewinner rausholen. Ja. Ich kann mich an meine Anfangszeit in der Finanzdienstleistung erinnern. Es war kurz nachdem das letzte Mal Rot-Grün sich aus der Regierung verabschieden durfte. Da war dann schon ein Jahr dazwischen, aber die Zeit davor war so die erfolgreichste Zeit für Finanzdienstleistungen, weil die nämlich die höchste Arbeitslosenquoten hatten und natürlich unsere Finanzdienstleistung dadurch massiv bespielt wurde. Ob das jetzt gut oder schlecht ist. Alle
Geld verdienen wollten,
ne? Genau, alle wollten Geld verdienen, alle haben nicht mehr diese Arbeitsthema, es war alle wurden entlassen, da war es dann schon wurscht, ob ich selbstständig bin oder nicht. Das heißt, wir haben dann einen sehr hohen Zulauf gehabt in der Branche. Ob das gut oder schlecht ist, will ich nicht bewerten. Ich will damit nur sagen, dass du, wenn man es richtig macht, auch in solchen Phasen derjenige bist, der die Spitze erreichen kann.
Ja.
Oder viele Spitzen öffnen kann. Und da gehört halt einfach Marketing mit dazu. Und wenn ich jetzt schon jemanden habe, der sich in dem Bereich so herausragend auskennt, dann let's go.
Also ich sehe das so, noch einen Satz dazu. Es ist so, ja, in guten Zeiten, also wir sehen das bei uns, ja, Erklärvideoagenturen, wir haben damit angefangen, wir sind damit sehr sichtbar und sehr bekannt geworden. Wir haben da auch sehr, sehr viel Werbebudget ausgegeben. Ich meine, wir geben ja im Monat mehrere Millionen aus, um sichtbar zu werden mit unserem Angebot. Was dann passiert ist, ganz viele Leute kommen auf die Idee, oh, ich könnte ja ein Erklärvideo machen. Das heißt, die Nachfrage steigt und das führt dazu, dass halt mehr und mehr Mitbewerber auch mit auf den Zug aufspringen und sagen, oh, da könnte ich ja vielleicht auch was mitverdienen, weil so viele Leute Erklärvideos wollen. Jetzt haben wir einen Markt, in dem ganz viele verschiedene Erklärvideos sind oder Erklärvideoagenturen sind. Und jetzt werden die Zeiten wieder schwierig. Was passiert jetzt? Die, die mittelmäßig sind, werden alle ausradiert. Ja, weil die ganz Sichtbaren, die ganz Bekannten, die, die wirklich Ergebnisse liefern, die bleiben da. Mhm. Ja, dann vielleicht wird es mal eine Zeit härter, aber die bleiben da. Und die, die halt klein sind, die halt hier und da so im Windschatten mitfahren, die keine Ergebnisse liefern, ja, wo dann die Kunden nicht sagen, ich habe mehr Umsatz gemacht, sondern wo sie sagen, mein Ansprechpartner war sympathisch, ja, als größten Benefit, die werden halt wieder weg sein. Und danach ist so der Markt gesäubert, mhm, und die, die dann noch da sind, weil die Nachfrage geht ja dann wieder hoch irgendwann, die dann noch da sind, die werden richtig gewinnen. Und genau, so ist es in allen Branchen. Also jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, um besser zu sein als die Konkurrenz. Das kann, mhm, sich doppelt auszahlen.
Wir haben heute den 8. November. Dementsprechend kann man da vielleicht jetzt, wenn du einen Podcast hörst, ist ja schon ein bisschen später. Ich will dem Jonas nur kurz deine Aussagen unterstreichen. Also ich bin ja auch in Social Media gestartet, habe gesagt, ich schalte keine Werbung. Definitiv nicht, ne? Aber bei Anfang 2024 gesagt, ich muss was ändern, weil ich nicht glaube, dass diese Reise so, wie sie jetzt ist, über die nächsten Jahre so weitergehen kann, weil sich der Markt einfach dreht. Und dann haben wir ja meinen ganzen Social-Auftritt umgestellt, haben die YouTube-Video viel professioneller gemacht, Emra ist bei uns ins Team gekommen und so weiter. Also ins unser Team, er mischt unser Team auf, also das ist eine andere Welt auf gut Deutsch. Wenn man eine Story heute angeguckt hat, erinnere mal 8. November, da ist irgend so ein tanzender Typ an mir vorbeigerannt, ja, was in meinem Team völlig ungewöhnlich ist, aber Emra ist halt so. Und da freue ich mich auch drüber. Es war notwendig, aber weil ich habe gesagt, wir brauchen in Phasen, wo dann vielleicht weniger Kapital am Markt ist, weil wir ja von den Gewinnen der Unternehmen, die wir ihnen größer machen, ja auch leben. Wir kriegen ja für Provisionen, dass wir dieses Geld zur Seite legen. Ja. Wenn aber die Unternehmer erstmal keinen Gewinn machen können, weil einfach der Markt das nicht hergibt, dann muss man halt mit den Unternehmen arbeiten, dass es umgestellt wird. Heißt aber für uns erstmal, wir werden weniger Geld verdienen, weil natürlich weniger Gewinn da ist. Bis der sich wieder aufbaut, dauert ja ein Jahr mindestens. Und also muss ich gleich schauen, dass unsere Firma sich in unterschiedlichen Bereichen aufstellt und einfach mehr Mandate dann gewinnen kann, weil wir wollen ja nicht weniger Geld verdienen, wir müssen halt dann einfach mehr dafür machen. Und haben dann im Endeffekt ja mit Elevite und also mit unserer Lead-Plattform, die wir Lead generieren, aber auch mit meinem Social-Thema umgestellt und auch ich schalte Werbung. Das ist jetzt, was wir tun, und da braucht der Kinzel jetzt Geld, weil das war so ein Argument von meinen Kollegen hier im Team auch, das kam so auf, dass ja, vielleicht denkt dann jemand, dass du Geld brauchst. Und dann habe ich gesagt, was für ein Bullshit. Also wenn jemand Werbung schaltet, dann das geht nicht darum, dass du Geld brauchst, sondern du willst ja weiterhin Geld verdienen.
Ja.
Und du willst vielleicht mehr Geld bekommen. Warum sollst du also etwas, was dir etwas bringt, weglassen, nur weil dein Ego dann irgendwie dir im Weg steht? Was soll die Kacke?
Ja. Wir hatten mal so einen Kommentar, wo jemand halt geschrieben hat, ich dachte, ihr seid so erfolgreich, wieso schaltet ihr dann überhaupt Werbung?
Ja, genau.
Ja, wenn
genau,
ihr so erfolgreich seid. Ja. Und da habe ich drunter geschrieben, wieso scheint die Sonne eigentlich nicht nachts, tagsüber ist ja sowieso hell.
Ja. So. Geil. Also, das ist ja geil. Ich muss mal gucken, ob ich den Kommentar irgendwo finde. Der ist mega.
Also wir sind natürlich so erfolgreich, weil wir so viel Werbung schalten, weil wir dadurch so sichtbar sind und so bekannt sind. Und wo gehst du hin? Naja, zu dem Anbieter, den du kennst. Ja, genau. Jemand, der dich nicht kennt, kann bei dir nicht Kunde werden.
Ist 1000% richtig, ja. Ist 1000% richtig. Merkst du gerade, dass die Anfragen trotzdem ein bisschen zurückgehen?
Also bei uns ehrlich gesagt nicht. Wir haben dieses Jahr wieder so 25-30% Wachstum. Also bei uns nicht. Wobei, ich weiß auch nicht, wie es vielleicht, ich höre es von vielen Kunden, ich krieg so am Markt mit, ich höre es von einigen Partnern und ich weiß natürlich nicht, wie unser Wachstum gewesen wäre, wenn der Markt gerade richtig gut wäre. Mhm. Ja, aber das ist halt die Sache, ne? Wir machen sehr, sehr gutes Marketing, wir sind sehr sichtbar, wir machen unsere großen Events, ja, wo wir natürlich auch viele Kunden ziehen und wir liefern halt auch einfach so gute Ergebnisse, dass wir ganz viele Kunden haben, die machen bei uns ein Erklärvideo, ja, sind happy damit, sind zufrieden. Und dann haben wir eine Webseitenagentur, wir haben eine SEO-Agentur und dann sagen die, hey, könnt ihr mir da auch noch helfen?
Ja.
Oder wir wollen mal noch einen weiteren Film machen. Und also ich kann mich wirklich nicht beschweren. Bei uns läuft es aktuell sehr, sehr gut und ich hoffe, fingers crossed, dass es so weitergeht.
Ja, cool. Sehr cool. Ja, auch da, ich weiß schon, warum wir uns so verstehen, weil das ist bei uns dasselbe. Also wir haben jetzt, wir werden keine 35% Wachstum dieses Jahr haben. Ich glaube auch
25, 30 oder 25, ist eher so bei uns.
Okay, 25 werden wir auch nicht haben. Das wird dieses Jahr kein Jahr, wo ich jetzt sage, das ist das ultimative Wachstumsjahr gewesen. Man muss aber halt auch klar sagen, dass halt in der Finanzdienstleistung viele andere komplett abrauchen.
Ja.
Und wir machen ja keine klassische Finanzdienstleistung oder nicht nur klassische. Wir hängen halt an den Unternehmensgewinnen. Aber hätten wir jetzt, wir haben zum Beispiel viel mehr Neumandate als in den Jahren davor. Was für uns halt wieder heißt, okay, wir fangen halt das, was an Volumen wegfällt, dadurch, dass wir neu machen, weil wir halt rechtzeitig umgestellt haben. Weil wir halt einfach gesagt haben, wir gehen jetzt andere Wege noch an und so weiter. Und das macht ein Unternehmer dann ja am Ende aus, dass er da auch entsprechend darauf reagieren kann.
Aber man muss auch sagen, wir haben auch letztes Jahr wirklich viel Geld ausgegeben. Mhm. Wir haben überhaupt nicht auf die Profitabilität geschaut. Mhm. Wir haben gesagt, das, was da ist, können wir raushauen.
Vollgas. Mhm.
Und ich meine, jetzt der Münchner Marketingkongress allein, das kostet 500.000, so ein Event zu organisieren. Mhm. Ja, wir haben nochmal richtig Leute geheiert, weil wir auch gesagt haben, wir brauchen die. Ja, weil wenn wir dann wachsen, brauchen wir auch die Kapazität. Und die musst du erstmal vorher aufbauen. Das heißt, du bezahlst ja schon Leute, bevor sie überhaupt ausgelastet sind, mhm. damit du sie dann auslasten ja. kannst. Wir haben Ad-Budget erhöht, wir haben eine neue Firma gegründet, mhm. etc. Also wir haben wirklich auch letztes Jahr, man sieht das richtig, ja, dass unsere Profitabilität runtergegangen ist. Und wir einfach gesagt haben, wir machen das weiter, wir glauben dran, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ja, und unser Finanzcontroller sagt, oh Gott, wir müssen jetzt mal wieder profitabel werden. Mhm. Und wir so, nee, wir müssen mehr Umsatz machen. Und ja. dafür müssen wir jetzt erstmal Geld ausgeben. Und das geht jetzt gerade voll auf. Also mhm. wir haben letzten Monat mhm. über 2 Millionen Euro Umsatz abgeschlossen und damit unseren besten vorherigen Monat nochmal um Längen geschlagen, also ja. deutlich geschlagen und deutlich verbessert.
Sehr geil.
Und erst muss man sehen und mhm. dann kann man irgendwann ernten. Mhm.
Hör genau hin jetzt, wenn du hier Podcast hörst. Hör genau hin, okay. Weil du hast gerade den Kongress angesprochen, den Marketingkongress. Ja. Bist du zufrieden?
Extrem. Also das ist wirklich als Veranstalter, das war für uns auch das erste Mal, dass wir so groß gemacht haben. Über 1000 Unternehmer und Unternehmerinnen war da.
1000 Menschen?
Ja, also naja, insgesamt über 1300 oder so, aber dann mit halt Speakern, Ausstellern, Team und so. Aber wirklich Gäste, also das war ja nur für Unternehmer und Unternehmerinnen, über 1000. Wir haben das natürlich groß überall angekündigt. Ne? Dann ist man schon aufgeregt und denkt sich so, hoffentlich geht alles gut. Aber es ist nichts Großes schiefgelaufen, so Kleinigkeiten hier und da, die man noch optimieren will, natürlich immer. Aber das auf jeden Fall, die Gäste waren extrem happy, die Aussteller waren extrem happy. Ich glaube auch, die Vorträge waren sehr, sehr gut. Also der Content, der da geliefert wurde. Und das war so gut, dass ein Großteil der Leute direkt an dem Tag schon wieder ein Ticket gekauft hat fürs nächste Jahr, für 12 Monate später. Die Hälfte der Aussteller, wir haben jetzt schon wieder für nächstes Jahr die Hälfte unserer Ausstellerslots verkauft. Weil die halt alle gesagt haben, das war so geil, wir wollen nächstes Jahr wieder dabei sein.
Waren das jetzt 2 Tage oder war es ein Tag?
Es war ein Tag Münchner Marketingkongress und dann am nächsten Tag haben wir in der gleichen Location Loft Film Day.
Ah, genau.
Und Loft Film Day haben wir zweimal im Jahr und das ist ein Event nur für unsere Kunden.
Mhm. Genau, da habe ich das verstanden, weil ich habe am Samstag, als ihr den ersten Teil hattet, habe ich zum Mittagessen Menschen getroffen, die bei dir auf dem Tag waren, die dann wegen mir raus sind und wieder zurück sind. Mhm. Ja. Und die haben gesagt, sie sind danach nochmal am Sonntag da. Und ich dachte so, hä, wieso Sonntag jetzt auch noch? Das ist nur ein Tag. Aber jetzt verstehe ich das.
Okay. Ja, genau, wir haben für unsere Kunden den Loft Film Day, wo wir dann halt zeigen, wie setzt du den Film richtig ein und aktuelle Marketingentwicklung, was funktioniert aktuell, wie kannst du Online-Kunden finden etc. Mhm.
Ich weiß aus deinem Privatleben, du bist eh so ein Event-Fan. Gefühlt?
Führ mal deinen Satz zu Ende, dann sag ich da was dazu. Je nachdem, wo du...
Je nachdem, wo die Reise hingeht. Also, die Reise sollte dahin gehen, dass du es A bestätigst und dann B sagst, es ist total geil, ich mach's nächstes Jahr wieder, was du schon getan hast. Und ich dich jetzt fragen wollte, müssen wir irgendwann in Kostümen da aufrennen?
Also. Ja, genau. Also es gibt ja 2 Arten von Events. Es gibt die Business-Events und die privaten. Mhm. So, worauf der Jörg anspielt, ist, dass ich gern zum Oktoberfest gehe, dass ich gern zum Darts gehe, so alles, was Verrücktes und Spaß macht.
Pass auf, kleiner Insider, ne? ich hab so eine WhatsApp gekriegt. Jörg, ich weiß, du bist für solche Veranstaltungen nicht zu haben, aber ich würde gern wissen, hast du Bock zu kommen? Es ging ums Oktoberfest und ich so, nein.
Das Loft-Toberfest.
Loft-Toberfest, sorry, genau.
Wir gehen da einmal im Jahr mit dem ganzen Team und ein paar Kunden und Partnern hin. Ja. Genau, und ansonsten so Business-Events. Also die finde ich schon anstrengend, aber wir waren jetzt auch letztes Wochenende wieder in Frankfurt auf This is Marketing. Es ist einfach eine mächtige Möglichkeit und ich sehe das auch bei uns. Also viele Menschen kennen uns von online, die schauen jetzt vielleicht hier den Podcast und denken sich irgendwie ganz cool und spannend und guck mal. Aber dann auf einem Event trifft man sich persönlich und das ist schon für viele nochmal was anderes und das dann die Möglichkeit, in Kontakt zu kommen. Mhm. Ja, ich bin auch oft dann auf Bühnen, erzähle ein bisschen was von dem, was wir gerade glauben, was wichtig ist im Markt und das ist halt einfach... Also ich frage mich bei den meisten Dingen, die ich mache, so unternehmerisch nicht, macht mir das Spaß, sondern nutzt das was?
Ja, geil.
Und Events nutzen definitiv was. Mhm. Und auch der Münchner Marketingkongress war so erfolgreich und ist so gut angekommen und hat natürlich uns auch als so viel Branding gebracht, ne? Weil 1000 Leute sind da, die alle dann Instagram-Stories posten und allen ihren Freunden erzählen, wie toll das war.
Ich wurde den ganzen Tag zugemüllt mit Stories von Leuten, die da waren. Ich hab mich dann fast geärgert, dass wir nicht kommen konnten. Ne? Weil ich mir so gedacht habe, scheiße, jetzt jede fünfte Story ist irgendwie von deinem Marketing-Kongress.
Ja.
Das war schon cool.
Genau, das war auch die Idee. Ja. Dazu noch ein kleiner Hack. Wir haben dann beschlossen, wir verlosen nochmal 2 Tickets für unser VIP-Dinner unter allen, die den Münchner Marketing-Kongress auf Instagram vertaggen. Okay. Was natürlich nochmal zusätzlich voll dafür gesorgt hat. Ja, mir hat das mal jemand gesagt, der sich darauf spezialisiert hat, Events zu veranstalten.
Ja.
Der hat gesagt, die größere Zielgruppe ist nicht da. Das sind ja die, die nicht da sind. Und wie kann man die auch erreichen?
Geil, ja, auch eine geile Geschichte.
Ja, und deshalb haben wir auch, wir haben so eine Band gehabt und so eine Blaskapelle, die dann einmal durch die Halle gelaufen ist. Und wir hatten halt so ganz viele kleine Gimmicks.
Irgendwas auch mit Luftblasen. Ich genau habe so, die Story war Luftblasen irgendwie.
Das war so eine 360-Grad-Kamera, ja, die halt genau so um einen rumgeschossen ist. Ja. Und in Zeitlupe und dann wie diesen Seifenblasen. Das sieht dann halt super cool aus.
Seifenblasen
mit
Luftblasen.
Genau. Ja, und ganz viele Leute sind zu mir gekommen, auch jetzt bei dem letzten, über das letzte Wochenende. Ah, ich habe gesehen, das sah so geil aus. Nächstes Jahr bin ich sicher dabei.
Cool.
Und natürlich machen wir das dann wieder, weil das hilft uns halt einfach Bekanntheit zu bekommen und einfach auch dieses Gefühl. Branding hat ja viel mit so einem Gefühl zu tun. Dieses Gefühl, Jonas Firmen, die machen alle gute Arbeit, da will ich irgendwie ein Teil davon sein.
Ja. Habt ihr eigentlich einen Hauptsponsor?
Nee, aber hast du Interesse?
Ich habe mir gerade so gedacht, hier, wie heißen die Jungs in Frankfurt? Founders Summit, das ist die deutsche Vermögensberatung.
Ja.
Robin hat da keine Lust drauf, dass ich die DVAG wegnehme. Da müssen wir mal reden vielleicht, ne? München ist ja München, ne?
München ist München.
München ist München. Vielleicht sollten wir nochmal reden.
Das war jetzt das zweite Mal, dass wir es gemacht haben.
Du musst dann bloß gucken, wie eine lila Wolke durch den Raum schwebt, okay?
Lila Wolke, ja.
Weißt du gar nicht, ne? Wir haben eine lila Wolke als Markenzeichen. Also Valonic hat unten drunter die Cloud, eine lila Wolke. Wir waren der Erste mit einer digitalen und auch animierten Firmenlogo.
Fallen uns bestimmt gute Sachen
an. Wahrscheinlich. Dazu. Oh, großer Gott.
Ja.
Okay, so schnell legt man sich im Podcast fest.
Wenn nächstes Jahr Valonic der Hauptsponsor vom München Marketing Kongress ist, hier ist das entstanden.
Die ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Aber meistens passieren dann schöne Sachen draus. Sehr gut. Die Leute, die da vor Ort waren ja wirklich unterschiedlichste Branchen. Ne? Die haben da wirklich wir haben ja vorhin auch über das Thema Entwicklung in Deutschland geredet und so weiter. Das war für mich so ein sehr spannendes Thema, dass du, wenn du aktiv bist, passiert auch was. Und ein kurzes Kompliment. Wenn ich hier Leute sitzen habe, ist es meistens so, die Menschen sind eingeschüchtert von dem, was hier passiert. Ne? Und da muss ich mich immer so ein bisschen zurücknehmen. Und dann merke ich auch, dass meine Energie selber so ein bisschen runterfährt, weil halt das Gegenüber sonst einfach überrollt wird. Bei dir ist es gerade ganz anders. Du sitzt hier und ich merke so, okay, Jörg, fahr deine Energie hoch, weil der Typ hat eine Energie, das ist echt krass. Ja? Aber das ist mir das letzte Mal schon aufgefallen. Das finde ich aber schon sehr beeindruckend. Wahrscheinlich ist es aber auch der Grund, warum die Menschen sich auf deinem Kongress so wohlfühlen. Weil halt die Energie, die da reingepustet wird, ist schon ambitioniert. Jetzt ist die Frage, können die Jungs und Mädels, die da rumküpft sind, ihre Energie im Täglichen halten? Also sprich, die sitzen da, werden von außen motiviert in irgendeiner Form und sollen jetzt den deutschen Mittelstand nach vorne bringen. Hast du für die Unternehmer da draußen so einen Tipp, dass sie so aufgezogen wie du sind? Ist es allein der Erfolg oder ist es irgendwie innere Einstellung, Mindset, whatever?
Du meinst jetzt, dass sie mit guter Energie und
Optimismus...
Genau. Also, ich glaube, Erfolg fängt halt immer bei dir selbst an. Und irgendwie musst du ja sein. Und wenn du sowieso irgendwie sein musst, wieso dann versuchst du nicht an dir selbst zu arbeiten und halt optimistisch, positiv zu sein und so eine gute Energie zu haben? Das ist auch uns bei unserem Team extrem wichtig. Also, das ist wirklich viel wichtiger als jede Qualifikation, jedes Arbeitszeugnis, jede Ausbildung ist einfach, was bist du für ein Typ Mensch? Und bist du jemand, der ein Problem anschaut und sagt, okay, let's go, wir kriegen das hin? Oder bist du jemand, der sagt, oh nee, schon wieder, das schaffen wir nicht.
Wieder die Scheiße.
So, genau. Und ich glaube, ich bin auch einfach so. Ich habe ja gerade gesagt, wir hatten jetzt einen absoluten Rekordmonat gemacht. Ja. Liegt natürlich auch am München Marketing Kongress. Und dann saßen wir abends so zusammen, so mit dem Kernteam noch abends lange. Und dann haben wir so ein bisschen überlegt, wie das damals war, als wir angefangen haben. Und ich habe festgestellt, dass so die ersten 4-5 Leute, die bei uns angefangen haben, die heute auch noch alle da sind, die sind alle in ihrem Gehalt einen Schritt zurückgegangen. Die sind praktisch alle, ja, der eine, der Mathieu, den du, glaube ich, auch schon mal kennengelernt hast.
Der Vertriebler?
Ja, genau.
Ja,
das war, glaube ich, ein anderer Arbeit. Okay. Der Mathieu, okay. Der war der Erste, das auch da mit mir da aufgebaut hat im Vertrieb. Und der hat nicht mal einen Arbeitsplatz gehabt. Der hat auf dem Gang gearbeitet, weil wir hatten keinen Platz für den.
Krass.
Und er ist dann abends noch ins Fitnessstudio als Personal Coach, weil er gesagt hat, er kann uns seine Miete nicht zahlen. Und ich ihm gesagt habe, ich kann dir leider aktuell nicht mehr zahlen. Der Felix hat seine Weltreise abgeblasen, mein heutiger Geschäftspartner, und ist dann nach einem Monat wieder zurückgekommen. Und die haben halt alle irgendwie, sind eigentlich so einen Schritt zurückgegangen.
Okay.
Und da hab ich diese so gefragt, wieso habt ihr das eigentlich alle gemacht? Ist ja eigentlich voll bescheuert. Und die haben alle gesagt, ey, wir haben dran geglaubt, dass es groß wird, weil ich habe halt jedem gesagt, damals, ne, zwei Leute in der Firma, drei Leute, ich gesagt, wir werden die Nummer 1 auf der Welt. Wir werden das schaffen. Loftfilm wird das Synonym für Erklärvideos. Wir werden das schaffen, wir werden das schaffen. Und du bist einer der Ersten und du kannst es mit aufbauen und da werden gute Dinge für dich passieren. Und die haben alle gesagt, ich habe daran geglaubt, das hat mich irgendwie überzeugt. Ja, und die sind teilweise halt vor ihrem Gehalt zurückgegangen und haben gesagt, da ziehen wir mit. So.
Geil.
Und die Leute, die da mitgezogen haben, die sind heute halt, ja, der Bene, der ist jetzt Geschäftsführer von unserer SEO-Firma, der hat einfach 2 Jahre, 3 Jahre so einen geilen Job gemacht und sich voll reingehängt und alles für die Firma gegeben.
Und jetzt zahlt es
ja,
jetzt aus.
Ja, extrem, ja.
Pass auf, jetzt kurzes Kommunikationsthema. Du hast bei der Aufzählung gerade, was du den Leuten erzählt hast, einen Punkt hast du ausgesprochen, nämlich wir werden blablabla der Welt, größter der Welt.
Ja, ich habe gesagt, wir werden die Nummer 1 Erklärvideoagentur auf der Welt.
Genau, okay, passt. Ja. Das hast du aufgezählt, alle anderen hast du so relativ abgehandelt. Ja. Jetzt gibt's in der Kommunikation zwei Möglichkeiten, die wir jetzt rauskriegen müssen. Entweder du bist es gerade geworden oder aber das Ziel ist noch nicht erreicht.
Also ich glaube, wir sind schon ziemlich lange. Das Problem ist, ich kenne nicht jede Agentur auf der Welt, aber ich kenne sehr, sehr viele Agenturen in auch verschiedenen Bereichen. Und ich meine, wir machen mehr Erklärvideos im Monat als unsere größten Mitbewerber hier im Jahr.
Mhm. Ja. Das heißt auf gut Deutsch, das Ziel ist eigentlich erfüllt, aber für dich nicht 100% greifbar, weil du es nicht genau messen kannst. Ja,
ist nicht genau messbar. Aber ich meine, wir sind laut Focus Business die schnellst wachsende Marketingagentur in Deutschland. Also von allen Marketingagenturen. Mhm. Und ich meine, du musst dir vorstellen, wir machen zu jedem Zeitpunkt ungefähr 250 Filme gleichzeitig. Also die praktisch parallel gerade in Produktion sind.
Schon crazy. Das ist schon hart.
Und ich meine, jeden Tag gewinnen wir Kunden. So, ja, ist geil. Wenn ich jetzt nach dem Podcast auf mein Handy gucke, haben wir wahrscheinlich 2 neue Kunden gewonnen. So, und das ist halt jeden Tag. Ja. Wir sind da schon extrem gut darin geworden.
Das ist schon geil. Übrigens, ich kann euch das als Live-Thema mitgeben. Wir waren, als wir den Podcast aufgenommen haben, das war im Sommer, glaube ich, ne? Hört bitte mal rein, also guckt auch gerne auf YouTube. Es ist schön ausgeleuchtet, also es macht auch Sinn, den Podcast nicht nur anzuhören, sondern anzuschauen. Also ich bin da reingegangen ins Büro und es ist ja ganz oft so, wenn du in Firmen reingehst und man kennt dich jetzt nicht von außen und dann will da einer irgendwas und dann kommt er für einen Podcast und dann ganz oft passiert dann so, und dann wird man von dem Besitzer durch die Firma geführt und alle denken sich, oh Gott, jetzt kommt der wieder mit irgendeinem Außen, der hat doch keine, aber ich will doch arbeiten, lass mich doch in Ruhe mit dem Scheiß. In jedem Raum, bei dem wir in deiner Firma rein sind, in jedem Raum wurde ich angelächelt, habe die Hand bekommen. Es hat jeder mehr oder weniger gewusst, wer ich bin. Hat sich's nicht anmerken lassen. War immer freundlich. Ich habe nicht einen einzigen negativen Satz in diesen 2 Stunden oder 2,5 Stunden, wo ich bei dir war, gehört. Das war schon beeindruckend. Ich glaube, es hat sogar gesagt am Ende. Das war schon krass. Also war schon echt cool.
Wir haben wirklich ein unfassbares Team. Wir haben bei uns den Bali-Test. Mhm. Der Bali-Test ist, wir sind 2019 mit dem Kernteam nach Bali geflogen. Da hatten wir halt auch irgendwie einen Rekord geschafft und haben dann gesagt, komm, wir fliegen jetzt zusammen nach Bali. Und damals haben wir gesagt, lass uns Folgendes machen. Jeden, den wir jemals einstellen, der muss so gut zu uns passen, dass wir sagen, den würden wir in so einen 2-Wochen-Trip nach Bali mitnehmen.
Okay.
Und seitdem gibt's den Bali-Test. Und wenn jemand die besten Qualifizierungen hat, aber wir sagen, der passt einfach nicht hier ins Team, dann wird er nicht bei uns anfangen.
Okay, spannend. Das ist krass. Also ich mache mit den Einstellungen ja in unserer Firma fast nichts mehr zu tun. Aber wenn mich dann jemand um eine Meinung fragt, zum Beispiel bei uns jetzt explizit, was hältst du von dem? Und ich habe trotzdem mal so einen kurzen Aufschlag mit der Person, stelle ich mir immer die Frage, die erste Frage ist, würde ich objektiv von dem was kaufen? Also wir sind halt nun mal eine Firma, die verkauft. Und die zweite Frage ist, würde ich mich von dem führen lassen? Also rein objektiv. Ja. Aber die freundschaftliche Komponente haben wir sehr wenig. Das habe ich übrigens auch intern gemerkt. Also auch da ist unsere Firma noch verbesserungsfähig. Ja. Ja. Man merkt halt, umso größer man wird und umso weniger man auf solche Sachen achtet, umso mehr Distanz hat man halt dann auch entsprechend.
Ich glaube gar nicht, dass es um Freundschaft geht. Weil also der Bali-Test ist deshalb gut, weil wenn du 2 Wochen mit jemandem eingesperrt bist in einer Villa oder einem Airbnb in Bali, dann ist es nicht nur so, ist er ein Freund, sondern kann man sich organisieren, geht er einem auf die Nerven, kann man irgendwie Kompromisse finden, packt er auch mal mit an, wenn es jetzt heißt, ey, wir müssen das und das erledigen.
Okay.
Ja, der Flug hat Verspätung, ist der jetzt sofort irgendwie so am rummotzen oder so, ja, oder der will jetzt unbedingt am Fenster sitzen, kann man sich da einigen? Also ist einfach eine Person, wo ich mir vorstellen kann, auch außerhalb von der Arbeit kann ich lange mit dem auf einem Haufen sitzen.
Okay.
Ja, das ist, glaube ich, eher so die.
Aber dann haben wir die gleiche Definition, du verkaufst es nur besser, du bist eindeutig der bessere Marketer. Ja. Weil wenn du jetzt sagst, der Bali-Test hört sich so an, so hey, tschakalaka, bei mir hört sich, will ich von dem kaufen oder will ich mich von dem führen lassen, das ist halt ein anderes Business. Okay. Bist du jetzt in deinem Team selber, bist du so ein Teamtyp, wirklich so ein richtiger Teamtyp?
Wie definierst du einen Teamtyp?
Definierst du mal selber.
Also, ich habe immer gesagt, ich würde lieber mit coolen Leuten zusammenarbeiten und Spaß haben und dafür weniger Geld verdienen.
Okay.
So. Und der Witz an der Sache ist, ich glaube, das hat dazu geführt, dass wir mehr Geld verdienen. Mhm. Aber ich habe immer gesagt, ich würde lieber, ich finde es geiler, zum Beispiel, wir gehen einmal im Jahr aufs Oktoberfest, auf die Wiesen, ja, oder fliegen zusammen irgendwo hin oder so. Mhm. Und das ist halt, könnte man ja auch sagen, ey, so ein Wiesenbesuch ist nicht ganz günstig, ja, kostet dann fast 10.000 Euro. Was hast du davon? Ja, ich finde es einfach geil. Ja, einfach Bock drauf. Ja, oder wenn wir unsere Weihnachtsfeier, die geht in der Regel bis um 7 Uhr morgens. Mhm. Ja, da sind natürlich dann nicht alle dabei bis zum Schluss, aber kannst du dir das vorstellen. Ja, und wir haben ganz viele so Hobbygruppen. Also wir haben eine Loftfilm-Fußballgruppe, wir haben eine Loftfilm-Kinogruppe, wir haben eine Loftfilm-Kletterngruppe. Und da sind halt Leute, die dann einfach sich da organisieren und sagen, komm, wir machen jetzt mal das zusammen oder das. Also das schon, wir haben Dartscheiben bei uns im Büro, weil wir mit Dart spielen. So. Also wahrscheinlich schon ein Teamtyp. Aber das soll jetzt auch nicht so klingen, als hätten wir nur Spaß und Gaudi bei uns, sondern wir sind auch alle extrem ambitioniert. Wir arbeiten extrem hart. Also München Marketingkongress, wir haben uns die Daniela, die das praktisch im Alleingang organisiert, die da unfassbare Leistung bringt. Und wirklich, das ist jetzt ein Name, aber jede Person bei uns wirklich gibt jeden Tag 110%.
Ja.
Und ich bin halt der Meinung, so eine Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung ist eine Partnerschaft.
Ja.
So, ich krieg was dafür. Ja, ich krieg eine geile Arbeit, eine motivierte Person, jemand, der mitdenkt, der Probleme löst, der sich reinhängt. Und dafür gebe ich auch viel. Mhm. Ja, dieses Umfeld mit coolen Menschen, diese ganzen Dinge, die es außen rum gibt und auch, dass man Verantwortung bei uns schon übernehmen darf, ja, und so weiter. Und dann ist es fair.
So, wie viele Leute hast du jetzt?
60 ungefähr.
60, ja, okay. Ja, spannend. Also, ich nehme jetzt mal meine Realität, weil das ist die ich erzählen kann. Ne? Wir waren auch auf der Wiesn. Wir hatten 140 Leute. Wir haben so einen Wettbewerb gemacht für unser Team und hatten dann 140 Mann da auf der Wiesn. Das ist für mich schon anstrengend. Also ganz ehrlich, das ist jetzt auch. Und das ist so ein Thema, ich merke das gerade so, wie du erzählst, auch für unsere Anfangszeiten. Ne? Kann ich absolut nachempfinden. Bei uns ist halt, wir sind viel verstreuter als ihr. Wir sitzen ja nicht auf einem Haufen, sondern wir sind ja in Bayern verstreut, die einzelnen Teams und so. Und ich merke, umso älter ich werde, umso anstrengender wird es auch bis zu einem gewissen Punkt.
Aber wieso anstrengend?
Naja, weil das, also was für mich schwierig ist, ist dieser Fokus. Also ich bin ja so ein Typ, ich lenke ja dann den Fokus immer voll. Und wenn ich dann, wenn ich bei 140 Leuten auf der Wiesn, wo eh schon so viel Trubel ist, ich bin ja ein sehr introvertierter Typ eigentlich, das denken die Leute immer, aber ich bin wirklich sehr introvertiert. Und dann muss ich meinen Fokus so lenken, dass ich abends, ich bin wirklich platt. Also ich bin durch. Und das ist dann für mich irgendwann anstrengend. Und es kommt ein Part dazu, das habe ich halt lernen dürfen, deswegen wollte ich das von dir einfach wissen. Ich habe gewisse Stärken und ich habe auch viele Schwächen. Und ich habe aufgehört, meine Schwächen auch nur im Ansatz anzugehen. Und manchmal ist es dann auch so, dass deine Stärken deine Schwächen auch nicht mehr ausgleichen. Dann brauchst du Menschen, die halt in dem Bereich einfach besser sind als du. Eine andere Option hast du einfach nicht. Und in dem Bereich habe ich einfach für mich die letzten Jahre gemerkt, da habe ich halt einfach null Stärke. Ne? Also das ist für mich einfach Horror bis zum gewissen Punkt. Nicht, weil ich die Menschen nicht mag, sondern weil diese Menschenmasse mich einfach erschlägt innerlich. Ja. Und das ist eher so der Punkt dahinter. Ja. Aber ich so ein bisschen weine ich gerade diesen Zeiten nach, die du auch gerade erzählt hast.
Ja, mal schauen, wie es bei uns hingeht. Aber ich glaube, was wir wirklich gut machen, ist, also mit allen Leuten in der Führungsebene und Leute, die wichtig sind, schon lange dabei sind, würde ich sagen, bin ich auch persönlich befreundet.
Ja, okay.
Ja, die lade ich zu meinem Geburtstag ein, lade ich zu meiner Hochzeit ein, die kommen mal bei mir abends auf ein Bier vorbei oder so. Und ich glaube, was wir richtig gut hinbekommen, ist dieser Switch von jetzt sind wir auf dem Oktoberfest und trinken eine Maß zusammen und jetzt sind wir wieder auf der Arbeit und jetzt geht's wirklich drum, wir wollen hier was erreichen. Ja, und dann brauchst du auch die richtigen Leute dafür, weil wenn du auf der einen Seite zu viel Fun, ja, dann kippt das. Und dann sind die so auf der Arbeit auch Halligalli. Mhm. Und wenn du zu ernst bist, dann macht es irgendwann keinen Spaß mehr. Mhm. Und ich glaube, da kriegen wir eine gute Mischung hin.
Wie machst du das?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ein großer Punkt ist einfach die richtigen Leute wählen wieder. Da sind wir wieder bei dem Thema. Und das andere ist
Kurze Frage.
Ja.
Führst du diesen Bali-Test selber durch? Also,
nee. Also
nicht mehr, ne?
Meine Philosophie in der Firma ist praktisch folgendes. Wir finden eine Sache raus und wenn die einmal rausgefunden ist, wird sie standardisiert. Das heißt, es gibt Videos dazu, Schulungsvideos, Checklisten, es gibt Skript, es gibt für alles ein Skript. Jedes Telefonat.
Ist völlig verrückt für dich als Hörer übrigens, das ist sehr geil.
Jedes Telefonat, was du mit uns führst, hat ein Skript. Ein Prozess. Ja, zum Beispiel, als du zu uns gekommen bist, hast du im Vorfeld so ein PDF zugeschickt bekommen. Deine Anfahrt bei Loftfilm, hier kannst du parken, hier ist die Klingel. So. Bestimmt auch, als du gekommen bist, stand dann irgendwie schon Getränke da und weißt du nicht mehr, ist schon lange her. Aber das ist so.
Schon lange her.
Aber das ist so, jede Interaktion ist so standardisiert. Und dann wird sie praktisch sobald sie einmal steht, wird sie nie wieder verändert und wird praktisch immer gleich umgesetzt. Mhm. So, und irgendwann, also das ist ja praktisch eine Aufgabe, die ich am Anfang alleine gemacht habe, dann mit Felix, meinem Geschäftspartner, dann haben wir praktisch zusammen neue Prozesse neu rausgefunden, wenn es einmal funktioniert hat, dann standardisiert. Und dann irgendwann haben wir gesagt, hey, wir haben jetzt so viele Dinge gleichzeitig, wir haben ja mittlerweile 3 Firmen, also mit Loftfilm, der Erklärvideoagentur, Landeseiten der Webseitenagentur und Rang 1 der SEO-Agentur. Mhm. Wir haben den Münchner Marketingkongress, wir haben noch ein Coaching, wo wir den Kunden zeigen, wie man richtig Werbung schaltet und so weiter und online sichtbar wird. Und haben gemerkt, wir haben so viele Baustellen gleichzeitig. Felix und ich können nicht mehr alles selbst rausfinden. Also brauchen wir Leute, die das für uns rausfinden. Also haben wir praktisch überlegt, wie machen wir das eigentlich, dass wir neue Dinge rausfinden, haben dafür einen Prozess gebaut, haben denen dann den Führungskräften beigebracht, dass die praktisch neue Prozesse etablieren und neue Sachen rausfinden, so wie wir das gemacht hätten. Mhm. Also mit dem gleichen Framework praktisch. Und sobald sie es rausgefunden haben, haben dann Schulungen machen. Das heißt, wir haben eine Schulung, wie man richtig eine Schulung macht. Ja, und eine Checkliste, wie man richtig eine Checkliste macht. Und dann hat es halt so einen Multiplikatoreneffekt, weil jetzt halt nicht mal ich alleine das mache, sondern halt irgendwie 10 Leute gleichzeitig jeden Tag Probleme lösen. Wenn sie die gelöst haben, standardisieren. Mhm. Und wenn das einmal standardisiert ist, ist das für immer funktioniert das. Und viele Unternehmen haben halt so das Problem, ein Mitarbeiter geht.
Ja.
Wie machen wir diese Aufgabe? Oh, keine Ahnung, das wusste nur Marc. Mhm. Der ist jetzt weg. Mhm. Keine Ahnung, wie der das immer gemacht hat. Das heißt, die
das
machen wieder einen
Mark. Rückschritt. Er ist zum Quark.
Ja, so.
Genau, mein Ding.
Ja, ich benimm's genau. Auf jeden Fall, das Problem ist halt, also wir wollen praktisch niemals einen Schritt zurückgehen, niemals schlechter werden. Wenn einmal etwas gut läuft, wollen wir, dass es für immer gut läuft. Wenn einmal etwas schlecht läuft, wollen wir es fixen und zwar so, dass es nicht wieder schief geht. Mhm. Und das heißt, wir bauen halt im Prinzip, wir wachsen immer weiter. Und wenn einmal ein Mitarbeiter gehen sollte, sind alle Aufgaben, jeder Handgriff, den der täglich macht, ist dokumentiert und es kann neue Person oder wenn jemand in Urlaub geht oder so. Wenn du bei uns einen Film machst und jemand geht in Urlaub, das merkst du gar nicht. Mhm. Du merkst gar nicht, dass die Person, mit der du gestern eine Stunde gesprochen hast und der genau erklärt hast, was du willst, dass die heute krank ist, merkst du gar nicht. Weil es gibt einen Prozess, wo das festgehalten wird, was wurde mit dem Kunden besprochen, was sind die nächsten Schritte. Und da kannst du jedem Zeitpunkt einen anderen übernehmen und weitermachen. Und so ist die ganze Firma gebaut.
Ja, das ist wirklich krass. Also es ist sehr, wird auch als Hörer jetzt wieder sehr nachahmenswert. Und ich habe den Geschäftsführer unserer Akademie ja auf dich angesetzt diesbezüglich. Also ich fand dich wirklich also schwer beeindruckt, weil ich das so in der Form ehrlich gesagt auch noch nie vorher gesehen habe. Also sicherlich sind Prozesse zu standardisieren jetzt nichts, wo jetzt, ich sag mal, was die auf Mars befördert im klassischen Sinn, kopftechnisch, aber die Tatsache ist so umzusetzen und in der Vehemenz, die würde ich auf dem Mars befördern. Ja. Und das habe ich bisher noch nicht erlebt. Also muss ich echt, ich habe schon viele Unternehmen gesehen. Ne?
Vielleicht ist ein guter Tipp, einfach mal ein bisschen fauler zu sein. Mhm. Also sich einfach zu fragen, es wie läuft ja, wieso muss ich es jetzt noch machen? Ja. Ich habe keinen Bock mehr, das Gleiche zu machen. So eigentlich ist so, wenn man so denkt den ganzen Tag, ich weiß ja jetzt, wie es geht. Oder weißt du, diese Neugier, ich will eigentlich immer was Neues lernen. Und wenn ich es einmal kann, wieso soll ich es wieder machen? Ich kann es ja schon. Mhm. Ja, das läuft ja schon. Und immer, wenn ich was halt das Gefühl habe, ich mache das jetzt irgendwie zum 6. Mal genau gleich, dann denke ich mir, okay, das könnte jemand anders jetzt auch einfach machen und ich kann mir wieder was Neues überlegen, was man neu machen kann. München Marketingkongress, gutes Beispiel. Ja, das haben wir vor, also unser erstes Event, was wir gemacht haben, Kundenevent, 80 Leute. Dann 120, dann 200, dann 300, jetzt ja bei 1000 Leuten. Jetzt wissen wir, wie ein 1000-Mann-Event funktioniert. Das wussten wir vor einem Jahr noch nicht. Ja, und wir haben jetzt eine ewig lange Liste mit Dingen. Ja, wir haben da so eine WhatsApp-Gruppe. Mhm. Und alle im Team wissen, das ganze Wochenende schreibt alles rein, was euch auffällt, was man verbessern kann. Da ist eine WhatsApp-Gruppe. Und obwohl das Event extrem positives Feedback bekommen hat, alle waren happy, haben wir eine WhatsApp-Gruppe mit 400 Punkten oder so. Geil. Das sind teilweise Kleinigkeiten.
Ja.
Ja, das ist wirklich teilweise auch dann größere Sachen.
Aber das, eine WhatsApp-Gruppe ist jetzt nicht, aber arbeitet ihr die ab?
Genau. Da ist einfach eine Checkliste. Mhm. Und dann Mittwoch nach dem Event, 3 Tage später, gab es einen Termin, der ging 4 Stunden oder so, wo wir einfach jeden einzelnen Punkt durch sind.
Geil.
Dann müssen wir das ändern? Können wir das ändern? Wie machen wir das? Dann schreibt die entsprechende Person sich das auf und es wird umgesetzt. Und weil die Leute alle extrem gut sind, weiß ich, jeden einzelnen Punkt, den wir da besprochen haben, da wird nächstes Jahr drauf geachtet. Das heißt, es wird nicht nochmal schief gehen.
Hat der Punkt unserer Regierung gefehlt in den letzten 3 Jahren?
Das ist jetzt ein großes Fass.
Aber ich mach's hiermit auf, wir haben Zeit.
Also, Ich glaube, die ein oder andere Regierung könnte sich von dieser Art zu denken was abschauen. Es ist natürlich viel, viel schwieriger auf einer Skala mit nicht 60 Mitarbeitern, sondern 80 Millionen Leuten und mit nicht 10 Millionen Euro Umsatz, sondern halt Milliarden von Geldern. Das ist natürlich alles viel, viel schwieriger. Aber ich glaube, grundsätzlich ist diese Denkweise immer zu sagen, was ging schief, was können wir tun, damit das nie wieder schief gehen kann. Ist natürlich dann, wenn die eine Hälfte der Regierung sagt, finden wir gut, und die andere Hälfte sagt, nee, das können wir doch so nicht machen, ist natürlich auch schwierig. Ja, im Zweifel entscheide ich einfach und sage, so wird es jetzt gemacht und Ende. Aber ja, werden wir jetzt in Amerika sehen, wie das da läuft, wenn eine Person im Prinzip alleine entscheiden kann.
Ja. Bin ich mal gespannt. Dein Prinzip hat... Ich sag's nochmal, wir haben viele Punkte, die gleich sind. Ne? Ich drück's bloß immer anders aus. Auch. Ja. Du bist da so, ich finde, du bist sehr technisch in den Bereichen. Ja? Ich bin halt sehr blumig aus Rumerzählen so gefühlt. Ja? Du bist sehr technisch klar und ich versuche das Ganze irgendwie dann, da bin dann vielleicht der Marketer im Thema, wie erkläre ich was. Aber bei mir ist das Thema, ich versuche immer etwas besser zu hinterlassen, als ich es vorgefunden habe, so würde ich das jetzt mal sagen. Ne? Ich habe witzigerweise, hat meine Frau mir letztens ein Reel geschickt, wo ein Typ was erzählt hat, was ich mein Leben lang schon mache. Wenn ich auf der Toilette bin, dann wische ich mein Zeug aus. Das ist kein Schmarrn, ich nehme mein Handtuch und wische halt dann, mach das Zeug sauber und so. Jetzt könnte man sagen, dass der Kinsler völlig an der Klatsche, aber ich habe mir das irgendwann halt angewöhnt vor, was der geil, Jahren, 20 Jahren vielleicht, weil ich immer gesagt habe, okay, ich will, wenn ich da bin und ich mache es dreckig, ich will es besser hinterlassen, als ich es vorgefunden habe. Das ist immer so mein Partner. Dann schickt die mir ein Reel, wo irgendeiner diese Geschichte erzählt, wo irgendeiner auf dem Klo getroffen hat und das erzählt. Ich glaube, ich war es nicht.
Vielleicht war es ja.
Ich glaube es nicht. Aber das ist so ähnlich, wie du es jetzt auch sagst. Also wenn man halt einen Fehler erkennt, dann ist ja die Erkenntnis des Fehlers ist ja keine nichts Gewinnbringendes. Und die Frage ist, wie gehe ich mit dem Fehler am Ende um und wie mache ich ihn dann besser? Ja, das ist der entscheidende
Punkt. Wir sagen immer, es gibt zwei Dinge, also zwei Probleme, wenn es irgendwo ein Feuer ausbricht, oder zwei Dinge, die du tun musst. Das eine ist Feuer löschen. Mhm. Das heißt, Kunde ist unzufrieden, wir müssen ihn anrufen, mit dem eine Lösung finden, Kompromiss machen, wie auch immer, dass er wieder happy ist. Also das Feuer löschen und dann Brandschutzmaßnahmen installieren. Zum Beispiel, dass wir uns fragen, wieso war dieser Kunde unzufrieden und was können wir tun, dass das nie wieder auftritt für alle anderen 1000 Kunden, die noch kommen. So, also immer zwei Dinge, irgendwas läuft nicht rund, was können wir tun? Und jeder in unserem Team ist darauf trainiert. Und ich habe das so oft, ja, dass ich habe jetzt Daniela ein paar Mal erwähnt, ich bleibe einfach bei dem Beispiel, Münchner Marketingkongress, ich sage, ey, Daniela, ist dir aufgefallen, da hinten das und das war nicht richtig gemacht. Schreib das mal auf, habe ich schon längst. Ja, das heißt, jeder ist schon darauf trainiert, so etwas geht schief, okay, was können wir jetzt konkret tun? Weil wenn du nichts tust, wird es wieder schief gehen.
Ja.
Das heißt, du musst zwangsläufig eine Maßnahme aufschreiben. Sei es in der Checkliste für ein Meeting, sei es im internen Training, sei es zumindest mal, ich muss es ansprechen. Aber irgendwas musst du tun. Wenn du es nicht tust, wird es wieder schief gehen.
Ja, spannend. Jetzt könnte man denken, so, das macht ja jedes großes Unternehmen und das ist auch nichts Interessantes. Aber mir fällt dazu ein persönliches Beispiel rein. Eines meiner Fahrzeuge hat so eine kleine Herausforderung gerade mit dem Getriebe. Das hat sie nämlich verabschiedet. Und der Hersteller ist jetzt kein Massenprodukthersteller und zählt sich zu den besten Herstellern der Welt. Und mein Wagen hat vor 2 Wochen, ich habe dann Tausch in der Garage, der eine ist weg und der andere ist gekommen, so lange kurzer Sinn. 170 Kilometer hat das Getriebe durchgehalten bei einem Neuwagen. Ne?
Ja.
Und 2 Wochen hat es gedauert, bis dann der Termin für das Fahrzeug geht Richtung Werk festgelegt war. War ich da schon Wahnsinn. Also wenn der Händler in der Zeit so viel Zeit investiert hätte, um mich ruhig zu halten, wäre ich schon durchgedreht. Und jetzt kommt der Punkt, jetzt könnte man denken, okay, gut, das kann mal passieren oder sowas, aber das hat diese Reihe an, ich respektiere den Kunden nicht, hat sich so fortgesetzt, dass es dramatisch war. Also an dem Tag, wo der Wagen abgeholt werden sollte, haben sie angerufen, sie können den Wagen jetzt doch nicht holen, weil die Hallen stehen voll mit anderen Fahrzeugen.
Ja.
Und dann denkst du so als Kunde, sag mal, habt ihr einen Dachschaden?
Ja, ich kann mir ja vorstellen, was das der Wagen gekostet hat. Und wenn der Preissegment, sollte das dann natürlich schon funktionieren.
Genau, weil es der Anspruch ist, den du als Kunde hast.
Aber ich denke mal so die Deutsche Bahn, ne? Es kommt ja irgendwie gefühlt, ich fahre jetzt nicht so oft Zug, aber...
Fährst du Zug? Ist mal ernsthaft?
Ab und zu, ja. Weil da kann man arbeiten unterwegs und dann habe ich meine Ruhe. Aber
das kannst du mit dem Fahrer auch, habe ich dir schon mal erklärt.
Das stimmt, aber ich fahre, also wirklich, das letzte Mal ist jetzt schon wieder... viele Monate her, weil halt man sich nicht drauf verlassen kann. Wenn man sich drauf verlassen könnte, würde ich viel mehr Zug fahren, weil ich finde das eigentlich angenehm. Man setzt sich rein, 3 Stunden später steigt man aus, hat viel gearbeitet, geht schnell. Also an sich finde ich das nicht schlimm. Ja, genau, ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall mehr als die Hälfte oder so kommt ja zu spät. Ja, die Bahn hat ja auch ihre Quote verbessert, pünglicher zu kommen, indem sie einfach gesagt haben, ab sofort zählt 15 Minuten Verspätung eigentlich noch einfach noch als pünktlich. Ja. Ja, so haben sie ihre Quote dann erreicht. So, wo ich mir denke, okay, kann mal passieren. Oh, jetzt ist schon wieder passiert. Oh, es ist schon wieder passiert. Irgendwann muss doch der Punkt kommen, wo sich irgendjemand hinsetzt und sagt, Moment mal, wenn wir jetzt nicht drastisch was ändern, wird das weiterhin jeden Tag passieren. Ja. Und das ist ja seit langer Zeit so. Und es wird ja auch gefühlt immer schlimmer. Ja. So. Und natürlich, je größer dann der Konzern, desto schwieriger ist es natürlich, so eine Änderung einzuführen. Aber irgendwann müsste doch jemand da sein, der sagt, ey, lass uns wenigstens mal die Fahrpläne anpassen. Lass uns halt 5 Minuten Puffer überall einplanen. Ja, weil wenn die Reise eine halbe Stunde länger dauert, sind die Leute nicht böse. Wenn du zu spät kommst, dann sind sie böse. Lass uns doch wenigstens jeden Zug 5 Minuten, dann holen wir auf jeden Fall schon mal 5 Minuten bei jedem Stopp rein. Ja, das wäre ja schon mal eine Lösung. Aber es wird ja gar nichts gemacht gefühlt. Nee. Ja.
Ich glaube, das ist wirklich ein Kalkulations- und wie gesagt, ich glaube, die Fehler sind erkannt, aber es werden halt umgesetzt. Und das, was du in deinem System jetzt auch erzählt hast, ist ja wirklich, ich erkenne etwas, ich qualifiziere es, also ich weiß, was ich besser zu machen habe. Und dann kommt halt einer und macht es dann aber auch.
Ja.
Und das ist halt, da scheitern ganz, ganz viele dran. Ja. Also wenn ich auch hier Menschen sitzen habe, die wir beraten und wir so eine BWA anschauen zum Beispiel und ich schaue drauf und dann kommt immer, es kommen immer. Ich schaue drauf, dann sehen sie mein Gesicht und dann sagen sie, ja, ich weiß schon, die Personalkosten sind zu hoch. Oder ja, ich weiß schon, meine Marge ist zu gering. Oder ja, ich weiß schon, mein Wareneinkauf könnte besser sein. Die kennen ihre Probleme. Ja. Die haben es auch qualifiziert eigentlich, die wüssten eigentlich, was zu tun ist.
Ja.
Aber es fehlen meistens die Eier, das dann umzusetzen. Mein Personal ist dann halt einfach, es gibt ja 2 Möglichkeiten, Personalkosten zu senken, indem du oben deine Margen erhöhst, also die Einnahmequote einfach erhöhst oder halt Leute entlässt.
Ja.
Ne? So, Personalkosten. Material genau das Gleiche, aber die meisten haben halt nicht die Eier in der Hose, das Thema dann anzugehen.
Ja.
Weil sie dann Pain sehen, weil sie sagen, ach, wenn ich das mache, dann ist das dahinter. Also der Rattenschwanz ist dann im Endeffekt die Ausrede, Und das habe ich schon das Gefühl, dass es in deiner Firma echt krass ist, wie du da in die Umsetzung gehst.
Also nicht handeln ist immer die schlechteste Option. Immer die schlechteste. Weil dann ist halt
teuerste auch.
Ja, und dann ist halt auch Zufall, ob es klappt oder nicht.
Ja.
Also das ist, wenn du halt morgens nicht auf deine Wetter-App guckst und sagst, gut Glück, hoffentlich regnet es heute nicht, wirst du halt ab und zu mal nass werden.
Ja, die Wahrscheinlichkeit ist da,
So, das ist so. Und wenn du halt sagst, oh, jetzt wurde ich nass und du sagst, ja, ich weiß schon, dass es heute wieder regnen könnte, nicht handeln ist das Dümmste. Also entweder sagst du, ich nehme einfach immer einen Regenschirm mit oder du sagst, ich gucke halt drauf, aber wenn du es nicht machst, wirst du wieder im Regen stehen.
Unser letzter Podcast ist ja schon sehr lange her, wie du vorhin gesagt hast. Ich kann mich ja nicht mehr dran erinnern.
Ja.
Ich weiß nicht mehr, was du trinken gekriegt hast. Apropos, möchtest du noch ein Wasser?
Alles gut, danke.
Alles gut? Ja. Okay. Fuck, ey. Manchmal erzähle ich dann so Sachen und vergesse dann meinen Faden. Ne? Das ist der Punkt, der Verkäufer, der außenrum erzählt. Jetzt weiß ich's. Du hast mich gefragt, was das teuerste Auto in meiner Garage war. Oder irgendwas hast du mir in meiner Garage gefragt. Das habe ich schon vergessen. Ich bin ein alter Mann, ich vergesse solche Sachen ja immer.
Ich habe über Privatchats gefragt, Allianz Arena Loge.
Ich habe gewusst, dass du es noch genau weißt.
Und Sportwagensammlung.
Ich habe versucht, das irgendwie jetzt zu umgehen. Erzähl mal von deiner Sportwagensammlung.
Wie schaut es denn aus aktuell? Sehr gut. Ich hatte meinen Aston Martin, den habe ich zurückgegeben. Und ich kaufe keine Sportwagen mehr. Und ich lease auch keine mehr. Ich habe jetzt einen Audi A7. Felix und ich haben den exakt gleichen. Das ist eine witzige Geschichte. Wir sind zum Audi-Händler gegangen. Wir wollten eigentlich Mercedes, aber die S-Klasse hätte nicht in meine Garage gepasst, weil ich habe so einen Aufzug, der so runterfährt.
Ich weiß, was du meinst.
Genau, und die war irgendwie 10 Zentimeter zu lang. Er sagt, ja gut, dann kommen wir gucken mal bei Audi. War dann da und Felix und ich wollten uns eigentlich ein Auto teilen, weil wir fahren ganz wenig, ich wohne praktisch direkt neben dem Büro und dann haben wir gesagt, komm, die paar Events, wo wir fahren, da fährt immer einer von uns oder wir beide zusammen, können wir uns ein Auto teilen. Dann sind wir hin, haben gesagt, wir wollen einen A7, hast du einen da? Sagt, ja, ich habe noch 2 Stück, einen in blau, einen in schwarz. Und dann habe ich gesagt, also der blaue ist definitiv besser, das Loft für den Farben und der Felix, echt? Ich finde den schwarzen viel besser. Wir haben uns kurz angeschaut. Hat es kurz angeschaut, haben den Händler angeschaut und gesagt, also wir nehmen beide.
Geil.
Und dann hat er, wie, ihr nehmt beide? Er sagt, ja, wir nehmen beide. Und wir sind halt irgendwie so 10 Minuten vor Ladenschluss sind wir da reingekommen. Wir sind rein, haben gesagt, wir wollen jetzt sofort einen mitnehmen.
Ja.
Und er hat, glaube ich, gedacht, wir verarschen den. Also, dann hat er gesagt, ja, nee, wir nehmen jetzt beide. Ja, und die beiden zusammen kosten weniger als die Hälfte von meinem Aston im Monat.
Ja, so. Das glaube ich, ja.
Und das ist ein Top-Auto
Das ist gar nicht dein Ding, ne?
Nee, also Jochen Schweizer hat zu mir gesagt, ich habe einen Podcast auch mit ihm gemacht, der war ja auch Speaker bei uns, und Jochen Schweizer hat zu mir gesagt, fand ich sehr gut, gehabt haben befreit vom haben wollen. Und so war es wirklich bei mir. Ich wollte unbedingt diesen Aston Martin, ich habe da so drauf hingefiebert, ich habe mich so gefreut darüber, ich bin gefahren und war das beste Gefühl. Und dann nach 3 Jahren habe ich gesagt, ich brauche es einfach nicht mehr.
Nee.
Ich kaufe auch keine Uhren mehr. Ja, einfach brauche ich nicht.
Trotzdem ziehst du dann an, wenn es zu mir kommt.
Ja,
lass sie doch weg, Mann.
Ich habe sie, ja. Ich meine, ich könnte sie auch verkaufen. Ich meine, die Uhr habe ich jetzt zu meiner Hochzeit gekauft, die werde ich nicht verkaufen, aber
Ich habe da ein Problem mit Loslassen, ne? Das ist echt krass.
Ja, aber ich merke einfach, wenn ich jetzt hier sitzen würde ohne diese Uhr, ja, dann wäre das exakt der gleiche Podcast. Wir hätten nicht über Uhren gesprochen, aber sonst exakt gleich. Mhm. Ich hätte exakt einen gleich guten Tag. Mhm. Und es macht einfach wirklich keinen Unterschied. Wenn man es nicht hat, will man es. Mhm. Und dann arbeitet man drauf hin und dann freut man sich, wenn man es geschafft hat.
Ist so, ja.
Aber dann, wenn man es eine Zeit lang hatte, es ist einfach, ich habe einfach gemerkt, meine Lebensqualität ist kein Millimeter besser, wenn ich eine teure Uhr habe. Also es ist kein bisschen besser, es ist eher schlechter, wenn ich den Aston Martin habe, weil da passt nicht mal viel in den Kofferraum rein. Und wenn ich Leute mitnehmen will, dann müssen die hinten so sitzen, weil die diese Notsitze nur haben bei Aston Martin hinten drin.
Du definierst Fahrzeuge anders als ich tue.
Ich weiß, aber ich bin damit eh nie gefallen. Ich bin mit denen, hab dann Gas gegeben, so 10 Minuten war witzig, und dann bin ich 2 Stunden so gefahren und konnte mich kaum unterhalten, weil der Motor zu laut ist. Sonst macht gar keinen Sinn.
Ey, mit dem Typen über Autos zu reden, ne, das ist so faszinierend, ohne Witz.
Das war vor 2 Jahren anders.
Ich weiß nicht, ob das vor 2 Jahren anders war. Vielleicht war, wie du schon sagst, du hast halt das Gefühl noch nicht gehabt und du hast halt nichts drin gefunden.
Ja. Und das ist echt, ich gehe gerne Fallschirmspringen, ich fliege gerne weg, ich werde jetzt in Amerika auf dem Burning Man Festival.
Geil, hab ich gesehen.
Und da gehe ich abgefahren, geistkrank, also wirklich, also wirklich ein unfassbares Erlebnis. Du bist im Prinzip eine ganze Woche in der Wüste, abgeschieden von allem. Das heißt Festival, aber es ist eigentlich kein Festival, so wie man sich das vorstellt. Das ist eigentlich eher so ein einwöchiges Abenteuer in der Wüste. Es gibt dort kein Geld, also du kannst nichts kaufen. Leute schenken sich nur Sachen. Und also das Verrückte beim Burning Man Festival.
Musst du dann Getränke und so mitnehmen oder wie läuft das?
Ja, du musst dich ausstatten, aber du kriegst auch überall alles geschenkt.
Okay.
So. Und ich habe, also das Burning Man Festival, für mich das Gefühl, was ich so hatte, war folgendes. Und zwar, es gibt so Menschen, die sind sehr spirituell, wie man sich vielleicht so Hippies vorstellt. Die sind so sehr lieb und aufgeschlossen und leben so in den Tag rein. So, das ist so ein großer Kreis. Mhm. Und dann gibt's andere Menschen, die sind so sehr driven, Karriere, ich will was erreichen, ich will was schaffen, ja, ich bin ambitioniert. Und das ist ein so ein Kreis. Und auf dem Burning Man Festival, es gibt so eine ganz kleine Schnittmenge von diesen 2 Bubbles, wo du praktisch Leute hast, die in beiden Kreisen drin sind. Mhm. Und das sind die, zum Burning Man gehen. Weil es ist schon teuer, wenn du hinfliegen musst, dann du musst dir so einen Campervan mieten, weil im Zelt willst du echt nicht schlafen. Du musst dein Camp, also man organisiert sich ja so Camps, du brauchst ganz viel Ausrüstung, weil es kommen halt einfach Sandstürme so zwischendrin. Dann brauchst du die Masken und die ganze Ausrüstung dazu. Ja, du musst dir ein Fahrrad im Prinzip kaufen oder mieten halt davor, weil das ist so riesig, du fährst, bist halt in der Wüste. Und du musst teilweise von einer Bühne zur anderen 20 Minuten mit dem Fahrrad fahren.
Nein!
Ja, also das ist echt abgefahren. Und das heißt, du, wenn du finanziell musst dir schon einigermaßen gut gehen. Und auf der anderen Seite musst du schon ein bisschen verrückt sein. Du musst sehr offen sein. Ich meine, dieses ganze Konzept, ne, es gibt kein Geld. Alle haben sich lieb. Alle helfen sich gegenseitig. Alle bauen. Also dieses Festival wird von den Teilnehmern aufgebaut. Das heißt, sie haben da zusammen das Camp aufgebaut. Und diese Bühnen, das sind fahrende Kunstwerker. Das sind so riesige Artcars, die da rumfahren. Das sind einfach irgendwelche Leute, die sagen, ich habe da Bock drauf. Und die sammeln dann Spenden und bauen diese Artcars. Das sind Kunstwerke in der Wüste. Da muss man schon ein bestimmter Typ Mensch sein, dass einem das gefällt. So. Und ich, also, um ein Beispiel zu nennen, ich saß da beim Frühstück und da quatsche ich mit so einem Typen, der setzt sich da dazu und da haben wir so ein bisschen gequatscht. Und da war das einfach der Typ, der Google Translate gebaut hat.
Ach, geil.
So. Okay. Und weißt du, mit so Leuten kommst du den ganzen Tag ins Gespräch. Ja, das sind jedes Gespräch, was du führst, ist halt einfach wirklich tief und mit echt spannenden, interessanten Menschen. Und also, ich kann es wirklich jedem, der jetzt gerade zugehört hat und gesagt hat, es klingt irgendwie cool, mach das. Mhm. Man kann sich nicht vorstellen, wie abgefahren das ist. Also selbst wenn man sich vorher, haben wir auch gemacht, sich Videos anschaut und mit Leuten spricht, die da waren. Es ist ein unfassbares Erlebnis. Und wir werden auch nächstes Jahr wieder hingehen.
Okay. Ja, und da sind wir wahrscheinlich im Bubble-Kreis, schneiden nicht zwingend beieinander.
Ja, mag sein, ja.
Na, weil bei mir wäre jetzt zum Beispiel Gumball sowas.
Das kenne ich nicht.
War klar, du magst keine Autos. Also Gumball ist das Burning Man für Autofahrer. Auf Gute, du fährst mit, du landest irgendwo, hast dein Auto dabei und fährst mit einer Horde vollkommen Besteuerten von A nach B.
Ja.
So, das ist die Kurzerklärung. Und dazwischen hast du immer deine Zwischensteps und hast halt da Feier wird gefeiert und gemacht. Aber man sieht im Vordergrund immer dieses Feiern und Machen und Tun.
Ja.
Da wird über Drogen geredet und Sonstiges. Aber im Hintergrund ist eigentlich das Entscheidende, weil in der Automobilszene oder im Automobilbereich wird da ganz, ganz viel wird da entschieden. Man denkt es gar nicht, was weltweit auf diesem Event entschieden wird. Ne?
Ja.
Und das wäre was, das Einzige, was mich halt abhält, ist halt genau der Punkt, ich hasse Feiern und ich hasse Drogen und das ist so mein Part. Ne? Ja. Keine Ahnung, wie ist es bei Burning Man ausschaut
da? Da wird viel gefeiert.
Da wird viel.
Aber, also Burning Man ist wirklich, also du bist halt mit jedem, den du triffst, sofort irgendwie in einem interessanten Gespräch. Ja, ja. Du bist mitten in der Wüste auf einmal. Oh, ich glaube, jetzt ist eine Kamera ausgegangen.
Akku ist erschöpft, steht hier. Warte mal kurz, ich mach mal die Kamera wieder an. Ich sag's euch, jedes Mal in irgendeinem Podcast passiert irgendwas, es ist dramatisch. Entweder ich vergesse den Videos anzumachen oder ich vergesse die Aufnahme mit zu drauf zu drücken oder die Klimaanlage läuft. Jetzt hat sich mal ganz kurz, habe ich vergessen, Stecker an der Kamera festzustecken. Mhm. Wir waren bei Burning Man.
Genau, ja, ich habe gesagt, Burning Man, da wird viel gefeiert und bei Burning Man, also das Besondere daran ist so ein bisschen Folgendes. Wenn man YouTube zum Beispiel anschaut, YouTube produziert ja selbst kein Content, sondern YouTube stellt die Plattform zur Verfügung und die ganzen User laden selbst Content hoch. Mhm. Und Wikipedia ist ähnlich. Ja, Wikipedia schreibt keinen Artikel, sondern die User schreiben das. Das heißt, die gestalten das mit. Mhm. Und ich habe das Gefühl, Burning Man ist so ein bisschen dieses Konzept auf Festivals übertragen.
Okay, krass.
Weil es gibt da keine Mainstage oder so. Es gibt da, wie gesagt, keine Stände, sondern die Teilnehmer bauen sich selbst das Festival. Die bauen die Camps, die kochen das Essen für die anderen, die bauen die Bühnen, die Teilnehmer machen alles. Und dadurch wird halt dieses Festival zum einen so, wie es die Teilnehmer auch haben wollen, weil das entwickelt sich immer weiter. Und zum anderen ist es dieser IKEA-Effekt. Ja, wenn ich etwas mit aufgebaut habe, dann habe ich das Gefühl,
andere
das
Beziehung.
Ist viel wertiger für mich.
Mit wem warst du da?
Mit Felix, meinem Geschäftspartner, mit demjenigen, der Landeseiten ursprünglich gegründet hat. Mhm. Der ist ja da jetzt raus. Und mit dem Inhaber von der Übersetzungsagentur, die für uns alle Übersetzung macht.
Okay.
Ja.
Vier Jungs.
Vier Jungs, ja.
Okay, in einem Camper.
In einem Camper, ja.
Oh, okay, genau mein Ding. Geil. Ja. Aber ja, glaubt es bei dir immer nicht. Also dass du solche Sachen machst, musst du ja aus. Verarschst du mich jetzt? Meinst du es jetzt ernst, oder? Ja. Dass du mit Kostümen rumläufst und so beim Dartspielen und so?
Ja, ich finde das voll geil. Ja, ich habe das auch früher so ein bisschen versucht zu verstecken, weil ich mir dachte, ja, ich weiß nicht, wie das so fürs Business aussieht, ne, wenn ich da in einem Super Mario-Kostüm beim Darts rumhüpfe. Mhm. Aber mittlerweile, ich habe mir dann gedacht, ey, ich bin halt so, wie ich bin und ich mache das. Und wenn es jemandem nicht passt, dann passt es ihm halt nicht. So, wenn jemand deshalb nicht kauft bei uns, soll er halt.
Shit
und ich glaube, und auch das ist wieder so ein Learning, viele Leute finden es voll cool, auch wenn sie selbst nicht so sind. Mhm. Aber die sagen, ach, ich weiß, es gibt halt auch so mir als Person so ein bisschen Ecken und Kanten. Und das ist eine gute Sache, so bin ich halt. Mhm. Und das macht's authentisch. Und genau, was ich sagen wollte, dafür gebe ich richtig gerne Geld aus für solche Sachen und dann kaufe ich lieber keine Uhren mehr und hau das dann für so einen Schwachsinn raus.
Ja, aber im Unternehmen muss für Schwachsinn Geld ausgeben. Mein Schwachsinn sind halt Autos und Uhren. Deswegen, ich zeige das ja auch. Das ist nicht, dass ich jetzt hier sage, hey Mensch, geil, ich habe jetzt das. Ich glaube, das ist halt genau der Punkt, damit zu reizen, dass halt andere es nicht machen, weil sie sich nicht trauen.
Ja.
Das ist für mich dann dieser Reiz, es dann doch zu tun und das zu zeigen, weil ich sage, wenn du deswegen nicht bei mir Kunde wirst in unserer Firmenstruktur, ganz ehrlich, dann bist du selber schuld, du Hirsch.
Ja.
Schlicht und ergreifend.
Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe es auch gemacht und ich habe dann gemerkt, es ist einfach nicht für mich. Es gibt mir einfach nichts. Ich habe es halt gemacht, weil es so, das macht man halt so als erfolgreicher Unternehmer, dass man sich schöne Uhren kauft. Und der Kai Leingang ist ein guter Freund von mir. Der hat ja einen der größten YouTube-Kanäle in Deutschland über das Thema Uhren.
Und übrigens ist einer der ersten Uhren-Influencer, den ich geguckt habe. Also, weil er wirklich gute YouTube-Videos macht zu dem Thema.
Ja, der ist auch ein super cooler Typ. Ich habe euch auch mal connected. Ja. Und und der sagt auch immer, ey Jonas, so schade, dass du dich nicht mehr für Uhren interessierst. Ja, da könnten wir mehr über Uhren reden. Ja. Sorry, ist einfach nicht so mein Ding.
Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich werde dich nicht mehr von Autos und Uhren überzeugen und du, also nicht mehr, weil du bist da abgewandert und du wirst mich nicht mehr vom Oktoberfest.
Fallschirmspringen.
Genau, der Fallschirmspringen sowieso nicht. Das war noch nie mein Ding. Also da bin ich ja weg. Was gibt dir das, wenn du Fallschirmspringst?
Ich kann dir das sagen. Ja. Ich habe mich das gefragt. Mhm. Und ich habe mich gefragt, warum finde ich das so geil? Und das ist natürlich das Adrenalin und so und das Gefühl auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, eine Sache, die das so unfassbar besonders macht für mich, ist, dass ich beim Fallschirmspringen, und das klingt erstmal komisch, aber extrem entspannen kann, weil das ist eigentlich wie Meditation. Weil Meditation ist ja eigentlich dieses voll im Hier und Jetzt sein, nicht an die Zukunft denken, nicht an die Vergangenheit denken, nicht irgendwie dieses Rattern im Kopf haben, dass die ganze Zeit Gedanken darauf poppen. Und wenn du Fallschirm springst und mit 200 km/h Richtung Boden schießt und du weißt, in ungefähr 50 Sekunden sollte ich diesen Fallschirm aufmachen, weil sonst wäre es echt suboptimal. dann denkst du nicht an die Arbeit, du denkst nicht an morgen, du denkst nicht an gestern, du bist extrem im Hier und Jetzt. Und das wirken ja auch unfassbare Kräfte auf dich, weil praktisch beim Fallschirmspringen ist so, also wenn du jetzt Auto fährst, ne, und stell dir mal vor, du fährst mit 150 auf der Autobahn, du machst das Fenster runter und du hältst so den Arm raus.
Ja.
Da kommt ja richtig Luft dem entgegen. Beim Fallschirmspringen ist so, wenn dein Körper nicht symmetrisch ist, also du nicht gleichmäßig von der Luft angeströmt wirst, dann machst du Dinge, die du nicht machen willst. Du drehst dich auf den Rücken, du fängst an, ja, dich zur Seite zu drehen. Ja, du bist halt nicht stabil. Das heißt, du bist extrem darauf fokussiert, wo sind meine Arme, wo ist mein Kopf, wo muss ich hin? Ja, wie hoch bin ich noch? Du hast so ein Höhenmesser, wie hoch bin ich noch? Ja, etc. Das heißt, wo ist vielleicht mein Buddy, mit dem ich gerade zusammenspringe? Ja, wie muss ich jetzt meine Arme halten, dass ich zu dem hinfliege? Und das heißt, du bist extrem im Hier und Jetzt. Und das ist...
Das verstehe ich.
Das ist wie Meditation. Also ja, du springst da raus und du bist vollkommen in dieser Tätigkeit, ja, gehst du auf.
Das ist spannend. Ich überlege gerade, ich habe tatsächlich dieses Thema beim Boxen.
Ja, ja, das ist das Gleiche. Und auch wenn du mit 250 auf der Autobahn fährst, ist auch so, weil da kann man nicht, also wenn man 180 fährt, okay, da kann man auch Hörbuch hören, aber wenn man mit 250 fährt, da muss man wirklich konzentriert sein. Ich habe jetzt kürzlich einen Podcast gesehen mit Elon Musk, der bei Joe Rogan war.
Ja.
Und irgendwie ist Elon Musk einer der 20 besten Spieler in so einem Computerspiel. Ja, und der sagt auch, weil er sich so darauf fokussieren muss, weil so Computerspiele halt gegebenenfalls sehr viel Fokus brauchen, dass er da abschalten kann.
Ja.
Und genau, das ist bei mir definitiv bei Fallschirmspringen so. Oder auch bei Wakeboarden, bei allem, wo du dich halt wirklich konzentrieren musst auf das, was du gerade tust.
Spannend übrigens, weil du gesagt hast, Autofahren, das mache ich zum Beispiel gar nicht mehr. Also ich fahre gern mal schnell, aber dann muss es freie Strecke sein.
Ja.
Aber ich fahre auf einer Landstraße keine 200 mehr. Das habe ich früher gemacht. Das ist mir mein Leben einfach zu lieb. Und ich fahre auf der Autobahn auch, also wenn ich mal 250 fahre, ist es selten. Aber weil genau der Punkt, wie du sagst, aber da ist mir mein, da, weißt du, was da das Problem ist? Bei mir ist das Problem da, dass mein Können mit dem Fahrzeug nicht relevant ist.
Ja, das stimmt, ja.
Und deswegen mache ich es einfach nicht
mehr. Deshalb würde ich auch nie Motorrad fahren.
Ja, genau. Das ist der Grund, warum ich auch kein Motorrad fahre. Ja. Beim Boxen ist es auch so, wie du sagst, es ist halt, du musst, wenn du nicht im Hier und Jetzt bist, du
kriegst du halt auf die Fresse. Volle Locke.
Eine Sekunde nicht da sein, ist schon Schicht im Schacht.
Ja.
Und ja, das verstehe ich völlig. Also wenn aus dem Grund habe ich Fallschirmspringen noch nie gesehen. Ich werde deswegen trotzdem aus keinem Flieger springen.
Ja.
Aber es ist gut so.
Ja.
Warst du schon immer so? Also so auf der einen Seite fokussiert, auf der anderen Seite aber auch, dass du diese Themen hattest, wie jetzt auch die Burning Man und so weiter. Aber du bist ja auch da reingewachsen, dass du dich das leisten kannst. Aber hast du schon immer diesen Drang gehabt, was Besonderes zu machen? Oder
also ich glaube nicht, dass ich einen Drang habe, was Besonderes zu machen, sondern dass ich einfach wirklich Bock drauf habe. Und ich habe schon immer ausgefallene Hobbys gehabt. Und ich habe auch Fußball gespielt, was jetzt kein ausgefallenes Hobby ist. Aber dann habe ich auch angefangen, Breakdance zu machen. Ja. Und das ist halt für meine ganzen Fußballerfreunde war das so, wieso macht der jetzt Breakdance? Macht gar keinen Sinn. Für meine Breakdance-Freunde war es so, wieso spielt der Fußball? Das ist ja voll langweilig und machen irgendwie alle. Und ich habe halt immer einfach Dinge gehabt, die mich fasziniert haben. Und wenn mich was fasziniert, jetzt gerade ist bei mir Poker zum Beispiel, was mich extrem fasziniert. Und ich war vor 2 Wochen Kai besuchen in Stuttgart, dann sind wir zu einem Pokern gegangen, weil der ist auch richtig gut darin. Und dann gucke ich da YouTube-Videos und schaue mir Kurse an und so. Also wenn mich was interessiert, Fallschirmspringen, das Gleiche, dann jedes freie Wochenende ab die Post.
Bist du in Frankfurt bei Leonard zu der Poker Night?
Noch nicht.
Noch nicht?
Ja, wer weiß, vielleicht wird es ja noch was.
Okay, ja, die haben irgendwie vor, die haben noch jetzt irgendwie in Frankfurt ist noch so ein Selfmade-Thema, Dingsbums, irgendwie, und die haben da Poker Night, da haben die auch eingeladen.
Weißt du, was ich meine? Stimmt, jetzt weiß ich, was du meinst. Der hat mich eingeladen, ich glaube, ich kann da nicht an dem Wochenende.
Ich kann
nämlich
auch nicht.
Ja, ich erinnere mich. Ich habe mir nämlich gedacht, da würde ich echt gern kommen.
Leonard schafft immer so, der nimmt immer, also entweder der feiert, macht an meinem Geburtstag irgendwelche Selfmade-Events oder an wichtigen, für mich persönlich wichtigen Themen. 12.12. ist für mich ein sehr wichtiger Tag, da macht er Poker Night, da habe ich mir gedacht, was ist los mit dir, Junge?
Ja, ich glaube, da haben wir Weihnachts Feier oder irgendwas an dem Tag davor. Irgendwas war da. Ich weiß, stimmt, der hat mich gefragt, jetzt wo du sagst. Ja,
spannend, aber wir haben uns ja auch über dem Part so ein bisschen mit kennengelernt. Ne?
Auf jeden Fall, wir haben uns nur darüber kennengelernt.
Würde ich jetzt behaupten, Der Jerome ja auch, Jerome Evans, der war ja auch hier zum Podcast. Der ist übrigens auch da. Ich glaube, dass, wenn ich so zusammenfasse, was diese Menschen auch, diese Selfmade-Typen ausmacht, du mich jetzt als Hörer dazu zählst, dann ist mir jetzt völlig Humpe. Was sie ausmacht, ist eben genau dieses Fokussieren auf die Themen, die einem in irgendeiner Form weiterhelfen, aber auch Spaß machen, aber auch akzeptieren, dass es gewisse Themen gibt, die man halt machen muss, weil sie einfach zum Job gehören.
Ja.
Und ich glaube, die Spreu vom Weizen scheidet nämlich genau daran aus. Das ist halt, das Geile machen, so auf den Burning Man zu gehen, ne, ja, das ist ja nicht das Thema im Vordergrund, aber zu organisieren, zu wissen, dass du vielleicht über gewisse Grenzen gehen musst, ja, und so weiter, das ist dann schon wieder so ein Thema, wo man sagt, will ich dann da eine Woche bleiben?
Ne? Ja, also ich war zum Beispiel auch letztes Jahr auf dem Spartan Camp wieder zum zweiten Mal, mhm, und das, also Spartan Camp, das ist in Polen so ein verlängertes Wochenende, wo du halt wie so Military Bootcamp, also von den Ausbildern von den Special, mhm, Forces, wirst du da halt richtig durch den Fleischwolf gedreht. Mhm. Und also wir, die ersten 24 Stunden durften wir nichts essen, mhm, uns nicht setzen, nicht schlafen, mhm, und mussten halt, wurden halt die ganze Zeit gequält. Ja,
24 Stunden.
Wir sind dann, also wir haben schon den ganzen Tag durchgemacht, wir sind gelaufen, wir haben, mhm, Sit-ups gemacht, wir sind, irgendwann waren wir dann so im See, dann sagt der Ausbilder so, alle ausziehen, mhm, alle ausgezogen auf so einem Steg, ne, ins Wasser springen, alle so ins Wasser gesprungen, so, wieder raus, wieder anziehen, wir ziehen uns wieder an, was ist jetzt, und er so, wieder ausziehen, mhm, wieder ins Wasser springen, und das geht halt einfach eine Dreiviertelstunde, also ziehst dich aus, springst rein, gehst aus, ziehst dich an, wieder aus, so, und das, so war halt der ganze Tag. Dann hier ist ein 100 Kilo Rambock, mhm, der musste auf den Berg hoch, wir brauchen den oben, alle so, okay, alles klar, Berg hoch, wir sind oben, der Ausbilder sagt, wir brauchen ihn doch unten wieder runtertragen. Wir tragen das Ding wieder runter. Wir sind wieder unten, was passiert? Er sagt, Meinung geändert, wir brauchen ihn doch wieder oben, hochgehen. So. Und so war es dann den ganzen Tag. So. Und dann war es irgendwie schon morgens um 1 oder so. Mhm. Und dann sagen die, okay, jetzt, ich habe meine Zigarrenschachtel, hat er gesagt, habe ich verloren. Ich habe die, wenn ihr hier die Straße runtergeht, 15 Kilometer in die Richtung, da liegt die auf so einer Parkbank. Bitte bringt mir die zurück, bevor die Sonne aufgeht. Dann sind halt dann immer nachts 25 Kilometer, 30 Kilometer einfach in die eine, okay, Richtung marschiert, an diese Schachtel und wieder zurück marschiert.
Okay.
Und so war halt dieses Wochenende. Ja, und das war nur Unternehmer dort, die alle einfach ihre mentalen und körperlichen Grenzen austesten wollten. Mhm. Und dann merkst du halt an so einem Tag, dass immer wenn du im Fitnessstudio gedacht hast, das geht nicht mehr,
ja, ja,
du warst ganz weit weg von dem Moment, wo es wirklich nicht mehr geht.
Ja, das ist, ja, das hört sich jetzt für dich Hörer vielleicht total bekloppt an, sowas zu machen, aber ich kann das mit CrossFit nachvollziehen, weil ich habe ja ganz lang CrossFit gemacht, ja, und wir haben 5-mal die Woche trainiert, und du bist jedes Mal über deine Grenze, und dass du die Menschen verstehen dann nicht, warum man das tut. Man versteht es dann eigentlich selber nicht, weil du liegst am Boden und kannst eigentlich nicht mehr, und dann weißt du, aber du musst noch und, ja, machst dann aber auch nicht, weil du musst, sondern weil du eigentlich willst. Und das eigentlich streichst dann auch noch und dann machst du es halt.
Ja.
Und dann bist du völlig im Arsch. Also alles, was bei dir schwitzen kann, schwitzt.
Ja.
Und du bist einfach nur, hast einfach nur so eine geile Situation auch im Körper selber und fühlst dich wie die geilste Sau auf diesem
Erdball. Richtig zufrieden.
Ne? Ja, ist ja voll krass. Ja. Jetzt muss ich dich nochmal, mit wem hast du das gemacht? Hast du es alleine gemacht oder hast du jemanden dabei gehabt?
Also Spartan Camp heißt es. Ja. Der Bene war mit dabei. Also das wird organisiert von einem Freund von mir, der organisiert das. Mhm. Und ich hatte den Bene dabei, der jetzt bei Rang 1 der Geschäftsführer ist.
Ja, okay.
Ich habe halt so rumgefragt, wer will mitmachen.
Alle sofort ich, ja, klar.
Ja, so klar bin ich dabei. Ja, wir haben dann auch dafür trainiert, ne? Das ist geil. Dann, wir sind dann immer zum Laufen gegangen. Ja. Und dann hast du auch, wenn du so ein Ziel hast, es ist halt so, heute regnet's, aber wir müssen trotzdem laufen gehen, weil sonst kacken wir da ab. Und das wäre richtig unangenehm, wenn wir die Ersten sind, die abkacken. Also.
Aber kacken dann welche ab?
Wir haben dann teilweise Leute getragen. Also es war dann so, dass wir da teilweise dann halt einer rechts, einer links, und wir haben die dann halt teilweise getragen, weil die nicht mehr konnten. Aber jeder hat halt, wir hatten auch einen Arzt dann vor Ort, ne? Da waren schon einige, die dann gesagt haben, so, oh, mir ist gerade schwindelig, ich brauche jetzt mal irgendwie Zucker oder so, ja, irgendwie Traubenzucker oder so. Also da, die gucken schon nach dir, aber es geht wirklich, also die Coaches haben am Anfang gesagt, unser Ziel ist, dass euch dieses Wochenende zu brechen. So ging das los. Dann haben wir gesagt, alles klar, let's go.
Let's go. Ja. Was machst du für einen Sport allgemein, grundsätzlich?
Laufen, Gym.
Laufen und Gym. Mit einem Trainer oder für dich selber?
Für mich selbst. Im Home Gym, mach zu Hause und dann.
Ja. Sehr diszipliniert.
Ansonsten wir beim Fußball, gehen wir einmal im Monat mit dem Loftfilm-Team spielen. Und mit Kunden und Partnern kannst du gerne mitkommen, wenn du dich traust.
Ich traue mich schon so, ich habe ja lange Fußball gespielt, aber ich glaube, das ist in meinen 44 Jährchen das beste Weg in den Boxring.
Ja. Da schauen wir mal, ob ich mich traue.
Das ist echt, das ist witzig. Also Boxen, viele Leute glauben immer, Boxen ist anstrengend. Das ist gar nicht anstrengend.
Findest du? Ich finde Boxen extrem anstrengend.
Es tut halt weh.
Ich finde es extrem anstrengend. Aber das ist auch eine andere Art von Kondition. Also
ist so.
Bei dem ersten Spartan Camp, das war richtig interessant. Da war John, der das auch organisiert. Und der boxt halt. Ja, der ist Boxer. Und ich bin halt Läufer. Und dann sind wir als erstes, waren wir laufen und da ist er vollkommen abgeschmiert.
Volle Lotte.
Und dann habe ich gesagt, was hast du denn für eine Scheißkondition? Da mussten wir ihn teilweise tragen und das ging gar nicht bei ihm. Er sagte, du bist ja gar nicht fit. Ich dachte, du bist fit. Und dann haben wir geboxt. Ja, das war dann auch Teil von dem Training halt. Und da war er fit und der hätte ewig weiter boxen können. Ich habe gehechelt und bin gar nicht hinterhergekommen. Das ist eine ganz andere Belastung.
Volle Lotte.
Aber das Interessante ist, der John hat gesagt, Leute, nächstes Jahr wird mir das nicht mehr passieren. Mhm. Der ist dann an Weihnachten, am Heiligabend ist er einen Marathon gelaufen. Einfach so, also ohne, dass da ein Wettkampf war oder so. Der hat so trainiert. Und jetzt letztes Jahr ist er uns allen davon gelaufen. Aber das ist dieses Mindset, weißt du? Der hat einfach, der hat gesagt, das wird mir nicht nochmal passieren, dass ich hier hinterherlaufe und ihr mich tragen müsst. Und dann hat er ein Jahr lang durchtrainiert und am nächsten Jahr war es ja voll mitgelaufen.
Glaubst du, es fehlt der heutigen Generation ein bisschen, dieses Durchhalte-Mindset-Thema?
Also das Problem ist, ich weiß nicht, wie es in vorigen Generationen war, weil ich kenne ja nur unsere. Und es kann sein,
du bist so ein Marketer.
Es kann halt sein, dass es immer so ist.
Ja, ja, klar.
Aber ich glaube, es fehlt sehr, sehr vielen Menschen.
Also okay, ich habe ihn zu einer Aussage gezwungen jetzt.
Ich glaube, dass die wenigsten Leute wirklich durchbeißen können und sich die Finger schmutzig machen können und auch mal anpacken können, wenn es hart wird und so. Ich glaube, dass das ganz, ganz viele nicht machen wollen und das trennt halt die Spreu vom Weizen.
Wenn jemand Bock hat, sich von der Masse mal abzukapseln und mal zu sagen, ich bin verrückt, also von der Masse weggerückt, ich bin verrückt, so wie du, wenn du aus dem Flieger springst oder so, so Tipps für den, wie man am besten anfängt?
Einfach machen. Also,
ja, ich hab's gewusst.
Ja. Also ich meine, zum Beispiel beim Fallschirmspringen, ich habe mich da sehr ausführlich informiert davor, wie gefährlich ist das und so weiter. Es ist gar nicht gefährlich. Also das klingt komisch, aber Fallschirmspringen ist sicherer als Motorradfahren. Ja, also ich meine, ich mache jetzt auch nicht Dinge unüberlegt, aber dann halt let's go. Also man kann ja alles machen heutzutage.
Weißt du, was mich da mal interessiert ist? Dieser Moment, wenn du fällst, okay? Ja. Und dein Höhenmesser sagt, du hast noch eine gewisse Zeit und dann solltest du öffnen.
Ja.
Zögert man den bewusst dann auch mal raus?
Na, also du machst beim Fallschirmspringen nichts außerhalb der Regeln, also wirklich gar nichts.
Okay.
Ja, das ist nicht, wo man so sagt, so weißt du, wie beim Autofahren, so oh, hier ist 100, ich fahre mal 120.
Ja, ja, genau.
Das machst du beim Fallschirmspringen nicht.
Okay. Weil es tödlich ist, oder?
Weil das halt schon eine Extremsituation ist und du damit nicht spielen willst. Aber grundsätzlich so, wenn, also du machst erstmal Bodentraining, du lernst alles am Boden. So. Und dann fällst du, aus 4000 Meter springst du, wenn du ein lizenzierter Fallschirmspringer bist, ziehst du den Fallschirm so ungefähr bei 1000 Meter Höhe. Als Anfänger bei 1700 Meter. Das heißt, du hast nochmal 700 Meter, ja, das heißt ungefähr 14 Sekunden mehr Zeit. Das heißt,
700 Meter, 14 Sekunden.
Ja, genau.
Crazy.
Das heißt, wenn du und bei den ersten Sprung ist auch ein Lehrer mit dabei, einer ist rechts neben dir, einer ist links neben dir. Wenn du Panik bekommst, wenn du hier deinen Auslöser nicht findest, dann ziehen die für dich. Also das heißt, die sind da und die kümmern sich, dass du am Fallschirm hängst. So, wenn du es zu spät machst, 1700, warum auch immer, hast du immer noch 14 Sekunden und das klingt wenig, aber das ist
scheiße lang. Das mach ist mal 14 Sekunden Burpees und du weißt, wie lang 14 Sekunden sind.
Genau. Und so, und dann gehst du nach und nach mit der Höhe nach unten, wo du ziehst, ja, dann fühlst du dich auch wohl. Solltest du, also 1000 Meter ist ja immer noch eine Höhe, wo praktisch Sicherheit eingeplant ist. Solltest du aus irgendeinem Grund das nicht machen, hast du immer noch Zeit. Dann hast du einen Reservefallschirm und der Reservefallschirm geht automatisch auf ab der gewissen Höhe, wenn du noch fällst.
Das ist wirklich so, dass das Ding dann aufschlägt? Okay.
Das geht auf.
Warum stürzen dann Menschen ab und schlagen auf den Boden?
Das passiert echt wenig. Also es gibt wenige Ausnahmefälle. Das ist entweder, weil es Leute bewusst machen, also die einfach genug haben und keine Lust mehr haben. Oder weil die Unfälle passieren eher bei der Landung, wenn du schon am Schirm bist, nicht, weil du den Schirm nicht öffnest. Also der Schirm, der Reserveschirm öffnet.
Okay.
Der wird öffnen, zur Not auch ohne dein Zutun. Aber die Reserveöffnung, die ist auch hier vorne. Also das heißt, das kann auch nicht passieren, dass du irgendwie da nicht drankommst oder so, auch wenn du dich drehst. So, dann musst du hier vorne praktisch die Reserve öffnen. Das klappt. Wenn du aber zum Beispiel, also das ist jetzt ein bisschen technisch, aber im Prinzip, ein Fallschirm ist halt wie ein Pendel. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Kurve fliegst, pendelst du nach außen. Ja, also stell dir vor, hier ist eine Schnur dran, hier ist ein Gewicht. Wenn ich so mache, pendelt das. So, und wenn du eine Kurve fliegst, verlierst du auch Höhe. Das heißt, wenn du zu tief Kurven fliegst, also man darf keine tiefen Kurven fliegen, dann kann es halt passieren, dass du Höhe verlierst, schnell und wie so ein Pendel den Boden einschlägst. Das heißt, die Unfälle passieren eher deshalb, weil die Leute halt, und die passieren auch nicht den Anfängern, sondern die passieren in der Regel eher den Leuten, die es schon so lange machen, dass sie halt sagen, ja, ich bin ja gut genug da drin, ich kann das einschätzen. Aber also Fallschirmspringen ist echt es gibt eine Skala dafür. Micromorts, das ist die Maßeinheit. Wie wahrscheinlich ist das? Habe ich dir schon mal erzählt.
Hast du mir erzählt, ja, weil das er informiert sich wirklich über die Sachen, die er tut. Das muss man einfach sagen.
Genau, wie wahrscheinlich ist es, dass du bei einer Aktivität stirbst? Mhm. Fallschirmspringen, 7 Micromorts. Mhm. 2 Wochen in Brooklyn, New York leben, auch 7 Micromorts. Mhm. Das heißt, es ist rein statistisch, einfach nur, wenn du 2 Wochen in Brooklyn lebst, genauso wahrscheinlich, rein statistisch, dass du dabei stirbst. Auf Mount Everest steigen, im Verhältnis 35.000 Micromorts.
Okay, crazy.
Mhm. Ja. Also,
okay, das heißt, sagt viel über das über die Sicherheit von Fallschirmspringen.
Genau.
Aber es ist halt dieses Überwinden, ne? Also ein Flugzeug rausspringen und
man fängt ja in der Regel an mit einem Tandemsprung. Tandemsprünge sind nochmal viel sicherer, weil halt du zum einen halt nicht die ganzen Saltos machst und so weiter und weil du mit einem Tandemmaster springst, der halt extrem viel Erfahrung hat. Zum anderen ist es so, da springst du nicht selbst, sondern du sitzt und der schiebt dich und der macht dir alles. So. Und wenn du deinen ersten Alleinsprung machst, so, dann du gehst so oft diesen Sprung durch am Boden. In der Nacht, bevor du den machst, du liegst abends im Bett, gehst diesen Sprung durch, das ist wirklich alles. Also jeder Schritt so. Du gehst in die Tür. Okay, du hältst hier die erste Hand hin, hier die zweite. Du guckst nach außen, ob der Lehrer fertig ist. Du guckst nach innen, ob der Lehrer fertig ist. Du machst hoch und raus. Du machst diese Bewegung. Du machst diese und du gehst den ganzen Sprung durch, 100 Mal. Ja? Und wenn du dann dort bist, denkst du gar nicht so viel drüber nach, wie hoch ist es eigentlich gerade, sondern denkst nur, aha, erste Hand dahin, zweite Hand dahin, ist der Lehrer fertig, ist der Lehrer fertig, und dann spulst du einfach nur dein Programm ab. Und ich meine, es ist schon krass, es ist schon krass, es ist auch ein krasses Gefühl, wenn du gelandet bist, aber also viel Überwindung hat mich das, glaube ich, gar nicht gekostet. Das war einfach so, okay, durchatmen und jetzt das Programm abspulen.
Bist eher so ein Typ, ne? So ein Programm abspulen und so.
Wenn es einen Plan gibt, wenn es ein System gibt, wenn es eine Regel gibt, an die man sich halten kann,
genau,
dann ist es
genau
doch geil. Ding. Ich kann mich einfach dran halten und ich weiß, es wird funktionieren.
Ja, ist geil. Ja. Also es ist schon spannend.
Und beim Fallschirmspringen, da kann man auch viel lernen, weil also für sein Business, für sein Geschäftsleben, weil Fallschirmspringen, es ist halt eine Extremsituation und es ist sicher, aber nur, wenn du halt dem Prozess folgst. Das heißt, Fallschirmspringen braucht extrem gute Prozesse und es gibt halt ganz viele Checks, die gemacht werden, ja, also bevor du, wenn du dein Gurtzeug anziehst, wenn du in den Flieger einsteigst, es gibt ganz viele Checks, die man durchgeht und Sicherheitsmechanismen. Und es gibt Regeln, zum Beispiel, das nennt sich Landeprioritäten. Das bedeutet, wenn du landest mit dem Schirm, gibt es 4 Regeln und die in der Priorität absteigend sind. So. Und die erste Priorität ist, habe ich ja eben schon gesagt, man darf nicht zu tief Kurven fliegen.
Ja.
Das heißt, die erste Priorität ist, die Kappe, also den Schirm, muss parallel zum Boden sein. Wenn das nicht ist, fliegst du eine Kurve, gefährlich. Die zweite Priorität ist, Hindernissen ausweichen. Das heißt, mit anderen Worten, wenn du tief bist und genau auf den Baum zufliegst, fliegst du in den Baum rein. Weil du gehst die Prioritäten von oben nach unten durch. So. Und so gibt es halt ganz viele Regeln. Und das heißt, sowas kann man auch in seinem Business anwenden, dass man sagt, okay, die oberste Priorität ist das. Wir wollen immer, und das haben Felix und ich bei uns eingeführt, wir haben so eine Checkliste, jetzt kommen wir endlich wieder zurück zu unternehmerischen Themen, wir haben eine Checkliste bei uns eingeführt, das heißt Entscheidungsmatrix. Weil wir praktisch gesagt haben, wie können wir unseren Führungskräften dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Genauso wie wenn du am Schirm bist, am Fallschirm und sagst, weiche ich jetzt aus oder fliege ich in den Baum, hast du klare Regeln. So. Und da haben wir praktisch so eine Liste gemacht, die man von oben nach unten durchgehen kann und die dir hilft, die Entscheidung zu treffen. Die erste Frage in der Entscheidungsmatrix ist, ist die Lösung legal? Wenn die Antwort nein ist, machen wir es nicht. Ja, no matter what, egal wie toll das wirken kann, illegal machen wir nicht. So. Zweite Frage, haben wir einem Kunden ein Versprechen gegeben? Wenn wir mal ein Versprechen gegeben haben, halten wir uns dran. Außer es ist illegal. Aber wenn es legal ist und wir haben uns ihm ein Wort gegeben, werden wir es tun, no matter what. Dritte Frage. Und so gehen praktisch die Prioritäten von oben nach unten durch.
Yep.
Und die Führungskraft kann es einfach wie so ein Baum durchgehen, so ein Entscheidungsbaum, und kommt dann zu einer guten Entscheidung. Und das haben wir vom Fallschirmspringen uns abgeschaut.
Und damit hast du, lieber Hörer, jetzt auch die Erklärung, warum es wichtig ist, dass du Sport machst und geisteskranke Sachen wie Fallschirmspringen, irgendwelche komischen Sachen den Berg hochtragen, die keiner hochtragen will, weil sie können ja eigentlich nach unten, oder irgendwelche Schachteln, die man vergessen hat, 15 Kilometer weiter. Warum ist es wichtig, solche Themen zu machen? Weil du immer was mitnehmen kannst für dein Unternehmen. Und wenn du nicht deine Grenzen in anderen Bereichen testest und die Erfahrungen in anderen Bereichen vergrößerst und verstärkst, dann wirst du in deinem täglichen Business immer in der gleichen Bubble schwimmen und die gleiche Bubble bringt dich keine Meter weiter, weil das ist die Bubble, in der du bist. Du musst ja in Bubble gehen, die du noch nicht kennst, weil sonst wächst du ja nicht. Du bist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie gut das funktioniert. So, jetzt haben wir über eine Stunde haben wir jetzt geredet. Ich könnte noch 2 Stunden mit dir reden. Das ist sehr faszinierend. Ihr könnt ja mal abstimmen, ob ich mit Jonas nochmal einen Podcast machen soll. Vielleicht nochmal bei dir oder bei mir. Tut mir nur einen Gefallen, und zwar hört mal seinen Podcast an. Wisst ihr, das ist so, die meisten, die Podcasts aufnehmen und über Unternehmen irgendwas labern, die haben nicht so viel Erfahrung da drin, leider, weil sich die meisten die Zeit dafür nicht nehmen. Wenn sich Unternehmer, die so viel Erfahrung haben, auch in jungen Jahren, weil er ist ja doch deutlich jünger als ich, also er schaut zumindest deutlich jünger aus als ich. Wenn sich Unternehmer schon die Zeit nehmen, dann hört es euch an, und vor allem dann bringt es aber auch in euer Leben. Es bringt euch wirklich nichts, wenn ihr hier zuhört und sagt, ah, das ist ja geil mit dieser Liste und diese Prioritäten und 1, 2, 3 und illegale Sachen will ich auch nicht. Dann geht ihr ins Büro und sagt so, ey, der Jonas Eiser, der hat da eine geile Geschichte erzählt mit diesen Dingern, und dann redet ihr über die Geschichte vom Jonas. Und dann geht er nach Hause und dann fragt die Frau, was hast du gemacht? Hey, wir haben über die Geschichte vom Jonas geredet, weil der hat so geile Punkte, und dann ist der Tag vorbei und es ist immer noch keine Liste erstellt. Bring die Sachen, die du hier lernst, in dein Leben. Schau, dass du genau diese Punkte auch irgendwie bei dir implementierst. Wenn das Buffet, das jetzt Jonas dir gegeben hat, das ich dir gebe, wenn das in dein Leben passt, und wenn du sagst, es passt in dein Leben, dann integrierst, und dann fang das Essen an von diesem beschissenen Buffet. Weil sonst hast du nur Essen angeguckt und das Essen vergammelt vor dir, und vergammeltes Essen ist scheiße. Dementsprechend wünsche ich dir jetzt unglaublich viel Spaß bei der Umsetzung. Ich sage danke, Jonas. War ein cooler Podcast. Ich freue mich auf den nächsten.
Ja, ich freue mich auch. War wild.
War alles dabei heute.
War alles dabei.
Also nicht so strukturiert wie bei dir. Ja. Aber merkt auch, ne? Man kann strukturiert erfolgreich sein und pseudomäßig nicht strukturiert, obwohl auch die pseudomäßig Unstrukturierten meistens strukturiert sind. Deswegen finde deinen Weg. Es gibt nur einen Weg, einen richtigen Weg, deinen eigenen. In dem Sinne, ganz liebe Grüße aus München von Jörg und
Jonas.
Das war's mit einer weiteren Folge Kinzel Mindset. Vergiss nicht, einen Kommentar, eine Bewertung und ein Abo dazulassen. Auch über deine Fragen und deine Teilnahme an den Umfragen freut Jörg sich sehr. Kinzel Mindset ist eine Produktion von Jörg Kinzel in Zusammenarbeit mit Brands and Waves. Bist du interessiert an einer Kooperation oder an einem Interview? Dann melde dich via Mail an kooperationen@brandsandwaves.de. Bis nächste Woche Donnerstag, wenn es wieder heißt Kinzel Mindset, dein wöchentlicher Arschtritt.